Hey, mein Name ist Elias, ich bin Referent für Bereitschaften, Zivil- und Katastrophenschutz im Landesverband Sachsen und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. In dieser Folge spreche ich an und über einen Ort, an dem sich die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen in Bayern auf das Undenkbare vorbereiten, nämlich alle Ausnahmeeinsätze abseits der Routine. Am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen erklärt uns Daniel Pröbstl, wie es zu dieser Einrichtung kam, welche technischen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen das Zentrum bietet, wer dort trainiert, welches Team er dafür hat, wie das Zentrum sich vernetzt, was an Ausbaustufen geplant ist und nicht zuletzt, wer das Ganze finanziert. Außerdem gibt es Infos zu Angeboten und Ressourcen und auch eine herzliche Einladung an alle Einsatzkräfte, mal selbst in Windisch-Eschenbach zu trainieren. Kurzer Hinweis, mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass der Daniel öfter mal Abkürzungen verwendet hat, die wir aber nicht erklärt haben. Ich habe auch nicht nachgefragt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe versucht, ein paar Begriffe in die Shownotes zu schreiben und sicher kennen die einige von euch, aber andere, für die wäre es hilfreich gewesen, das zu erklären. Also wir waren da zum Teil schon sehr detailliert und fachlich unterwegs. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. 1955. Tod von Otto Gessler. Am 24. März 1955 verstarb Otto Gessler. Er lebte von 1875 bis 1955. Er war von 1949 bis 1955 der Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes und zusätzlich von 1950 bis 1952 der erste Präsident des 1950 neu gegründeten Deutschen Roten Kreuzes Bundesverband. Bis zu seinem Tod war er der Ehrenpräsident des Bundesverbandes.
Wir sitzen hier an einem besonderen Ort, nämlich im Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen, und zwar in Windisch-Eschenbach. Und mir gegenüber sitzt der Daniel und wir starten, wie wir immer starten, nämlich, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Super gerne. Danke fürs Gespräch, für die Möglichkeit, dass wir das heute machen. Ich heiße Daniel Pröbstl, bin 39 Jahre alt, komme aus dem schönen Landkreis Fürstenfeldbruck, bin da ehrenamtlich im Roten Kreuz tätig. Lange Jahre als Kreisbereitschaftsleiter tätig geworden und jetzt in der neuen Wahlperiode als Konventionsbeauftragter im Vorstand.
Herr Kollege, herzlich willkommen. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön.
Die Kreisbereitschaftsleitung haben wir in junge Hände abgegeben. Super schöner Übergang gewesen. Haben wir lange geplant, hat toll funktioniert. Und ich bin seit 2014 auch hauptberuflich im Roten Kreuz, arbeite in der Landesgeschäftsstelle und habe da meinen Weg über die Bereitschaften, über den Katastrophenschutz, über verschiedene andere kleine Projekte eben hin zum BeiZBE gefunden.
Genau, gutes Stichwort. Also die Abkürzung werden wir jetzt heute öfter hören. Ich habe es ja am Anfang einmal ausgesprochen. Also das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen wird BeiZBE abgekürzt. Und das haben wir damit jetzt quasi auch eingeführt, weil genau ansonsten wären wir nicht fertig. So, und ja, du hast den Weg zum BeiZBE gefunden und du hast ja nicht irgendeine Rolle. Sag mal, welche Rolle hast du im BeiZBE?
Genau, also ich habe im BeiZBE 2016 angefangen als Projektleiter, war quasi in der Geburtsstunde mit dabei und habe dann 2019, nachdem man sich dazu entschieden hatte, eben eine Tochtergesellschaft ins Leben zu rufen, in Form einer GmbH zu gründen, dort auch die Geschäftsführung übernehmen dürfen, zusammen mit dem Kollegen Thomas Haas, der ist bei den Maltesern hauptberuflich angesiedelt und wir haben seit 2016 zusammen auch das Projekt letztlich geformt und auf den Weg gebracht und dann eben in der GmbH beide gemeinsam die Rolle der Geschäftsführung übernommen.
Und wir hören ja gleich, was das BeiZBE eigentlich ist, aber das heißt, die Verbindung zwischen Rotem Kreuz und BeiZBE ist, das Rote Kreuz ist einer der Gesellschafter neben Maltesern, Johannitern und
Arbeiter-Samariterbund,
also den vier Hilfsorganisationen in Bayern, die unterschiedliche Gesellschafteranteile an der GmbH haben, die das BeiZBE trägt.
Genau, vollkommen richtig. Und das BRK hält den größeren Anteil, nämlich 57%. Und die anderen sind malteserseitig mit 21 und ASB und Johanniter jeweils mit 11%.
Du hast, glaube ich, gerade schon gesagt, wann du begonnen hast im Roten Kreuz. Wie bist du denn dazugekommen?
Das ist ganz, ganz spannend. Ich bin so ganz klassischer Zivi. Bin da aber über einen damaligen Schulfreund von mir mehr oder weniger reingepurzelt, weil ich ein bisschen Zivi-Platznot hatte, weil es mir meinen eigentlichen Plan zerrissen hatte. Und der Kollege hat dann damals gesagt, hey, ich mache Zivi beim Roten Kreuz, schau doch mal, die suchen noch, hättest du da Lust drauf? Und so habe ich meinen Weg in den Rettungsdienst gefunden und ins Rote Kreuz und habe 2005 als Zivi angefangen und bin ehrenamtlich dem Rettungsdienst bis heute treu geblieben, habe mich aber dann natürlich beruflich eben über Studium und ein paar andere Schienen dann in die Landesgeschäftsstelle entwickeln dürfen.
Was wolltest du ursprünglich machen als Zivildienst?
Ich wollte in die klinische Chemie im Rechts der Isar.
Okay. Und da gab es aber dann keinen Platz mehr. Und
ja, das hat sich aus unterschiedlichen Gründen, hat das dann kurzfristig nicht funktioniert. Und dann stand ich ohne da und hatte aber dann ganz schnell den Weg in den Rettungsdienst gefunden in Fürstenfeldbruck.
Genau. Und Zivildienst nur für die jüngeren HörerInnen. Also das Thema wird ja jetzt wieder aktueller, weil wir wieder über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht diskutieren, in welchem Modell und so weiter. Also der Zivildienst war zu Zeiten, wo die Wehrpflicht noch in Kraft war, die Variante eben einen zivilen Ersatzdienst in einem sozialen Bereich zu leisten und unter anderem war das eben auch im Rettungsdienst
genau, im Roten
möglich.
Das
mal
auch,
sehen, wie das jetzt dann wieder ist. Genau. Dass du zum BZBE gekommen bist, hast du schon erzählt, Projektleiter. Das heißt, man hat irgendwann begonnen, das zu diskutieren. Es hat aus der Landesgeschäftsstelle jemanden gebraucht, der das begleitet und das hat dich getroffen, weil du eh nah an den Katastrophenschutzthemen warst über die Bereitschaften.
Genau richtig beschrieben. Also die Idee ist ja 2016 geboren, nach der Anschlagsserie. Zuletzt dann das OEZ in München, der Amoklauf, respektive der Terroranschlag. Und man hat dann letztlich auf Seiten der Staatsregierung und auch im Roten Kreuz erkannt, dass wir da was tun sollten, dass wir da letztlich eine Möglichkeit haben, eine noch bessere Ausbildung und Fortbildung für die Einsatzkräfte zu realisieren. Und der Freistaat Bayern hatte sich damals bereit erklärt, und da sich Gedanken darüber zu machen, mehr war das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Lasst uns mal überlegen, ob das ein Weg sein könnte, den man mit den Organisationen geht. Und damalig Theo Zellner hat dann mit dem Innenministerium ausgemacht, wir kümmern uns darum. Und das Ministerium hat dann gesagt, macht das bitte als Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz, weil es sollen ja alle Hilfsorganisationen am Ende davon profitieren können. Das ist ja auch eins der Hauptmerkmale und Kennzeichen des BZBEs heute, dass wir offen sind für alle Organisationen, auch für alle Behörden und die Bundeswehr. Alle dürfen kommen und trainieren. Und aus dem Grund ist dann auch eben Kollege Thomas Haas dazugekommen von den Maltesern, sodass wir am Anfang, also seit quasi Tag 1 der Überlegungen im Projekt, immer mehr oder weniger hilfsorganisationsoffen gedacht haben.
Genau, so jetzt müssen wir es mal auseinander zerlegen. Also zum einen Theo Zellner, früherer Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes. Dann hast du gesagt, so Anschlagsserien und so weiter. Also weil die Frage wäre ja, welches Problem wollten wir damit lösen? Also sagen wir mal, Einsatzanlässe abseits der Routine, wie trainiere ich das, wie bereite ich mich darauf vor?
Genau.
Was hätte es damals gegeben als Alternative, wo konnte man sowas üben oder wo hätte man das gelernt?
Also richtig glaube ich an keiner Stelle, wenn dann durch eine Eigeninitiative einzelner Gliederungen vor Ort in den Kreisverbänden, die gesagt haben, wir wollen uns da letztlich selber ein Konzept stricken und fort- und weiterbilden. Es gab zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon die Konzepte, die an der Mann-Richtlinie, also die Richtlinie zur Bewältigung von Massenanfall von Verletzten, da gab es ja das Rebell-Konzept und dann Label-Konzept, die bestanden ja schon, aber tatsächlich richtig trainiert und die Möglichkeit irgendwo geboten, dass man das auch unter realistischen Umständen trainieren kann, die gab es nicht. Ja, okay. Und wenn dann eben nur punktuelle Lösungen, aber keine Standardisierung.
Und auf jeden Fall nichts, was landesweit irgendwie konzipiert oder einheitlich war. So, da waren jetzt noch ein paar andere Sachen dabei. Label ist irgendwie lebensbedrohliche
Einsatzlagen. Genau.
Und du hast vorher noch von der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz gesprochen.
Ganz wichtig, genau. Wir haben in Bayern eine Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz. Die hat man 2014 gegründet, als letztlich zur Vorbereitung des G7-Gipfels, der 2015 in Elmau stattgefunden hat. Und der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz gehören das Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter Unfallhilfe, die DLRG, das Technische Hilfswerk und auch das Medizinische Hilfswerk, Katastrophenhilfswerk Deutschland, also das MHW, Verbund der Privaten. Diese 7 Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um eben Konzepte auf den Weg zu bringen für gemeinsame Themen, gemeinsame Probleme und natürlich auch als Sprachrohr ins Ministerium. Und da muss man immer dazu sagen, weil man die erste Frage, die man damit verbindet, ist, braucht es das denn müssen? Also Absprache, sage ich mal. Und da muss man aber ganz klar dazu sagen, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich um Lösungen gemeinsamer Probleme, vordergründig im Ehrenamt. Und wenn man natürlich als 7 Organisationen gegenüber der Politik mit einer Meinung auftritt, dann hat man ein deutlich höheres Gewicht und kann natürlich dann auch Probleme besser platzieren und auch Lösungen finden.
Okay, das heißt, es wäre eine gewisse Art von Also einmal sind es halt Akteure, die in dem gleichen Themenfeld unterwegs sind, und man könnte es auch bezeichnen als, sagen wir mal, Lobbyakteur, wo man versucht, die Aktivitäten ein bisschen zu bündeln, zu sagen, was sind unsere Bedarfe oder so.
Genau. Und am Ende, also ich mag immer das Wort Lobby nicht so gerne, aber wir sind, also die Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz thematisiert vordergründig die Probleme des Ehrenamtes, die auch in der Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen, aber auch ganz klassische Probleme des Alltags, die da besprochen werden können und wo man eben gemeinsam mit der Politik Lösungen sucht und auch in der Regel findet.
In dem Zusammenhang, weil was ja oft auch diskutiert wird jetzt, das hat auch einen kleinen Link zum BZBE, aber rund um das Thema Freistellungsansprüche und Lohnfortzahlungsansprüche für Einsatzfälle und möglicherweise auch noch für andere Fälle, gibt es da eine Position dieser Arbeitsgemeinschaft oder ist das nicht einheitlich, die Stimme oder die Position dazu?
Ich kann die Position von der Arbeitsgemeinschaft da jetzt nicht so sicher wiedergeben, als dass wir das jetzt platzieren könnten, aber es geht am Ende genau um solche Themen. Ja,
und also ein Beispiel, wo man sagt, da könnte man sich mal dazu verständigen, wie verhält man sich dazu?
Genau, okay. Genau.
Also Trainingszentrum, außergewöhnliche Einsatzlagen. Was würdest du sagen, was ist denn die Vision von BZBE und vielleicht auch, was gibt es nur hier?
Also, ich fange mal mit der Vision des BZBEs an, weil das ist natürlich eine ganz spannende und wichtige Frage. Die Vision ist es, dass wir einen Hub schaffen, für alle Einsatzkräfte in Bayern gemeinsam zu trainieren, gemeinsam besser zu werden, in den Austausch einzusteigen und letztlich immer dort anzuknüpfen, wo die Hilfsorganisationen selber mit ihren sehr, sehr gut ausgebildeten Einsatzkräften in ihren Möglichkeiten beschränkt sind oder enden, weil wir natürlich hier im BZBE eine tolle Trainingsumgebung haben. Da geht es darum, dass wir sehr realitätsnah trainieren können. Und für uns ist das Wichtigste, dass wir hier in den Austausch miteinander kommen, dass hier jede Organisation willkommen ist und dass es am Ende keinen Unterschied macht, ob wir eine reine Rotkreuz-Gruppe haben, die trainieren, oder ob wir in einem Training 7 Organisationen vertreten haben, weil genau der Austausch zu den verschiedenen Themen und zu den Schwerpunkten, die auch trainiert werden, der ist wahnsinnig wertvoll. Und den wollen wir tragen und am Ende entsteht hier ein ganz großartiges Trainingszentrum, das eben allen offen steht und in dem alle trainieren dürfen.
Genau, entsteht ist ein gutes Stichwort, weil ihr ja noch nicht fertig seid.
Richtig.
Du hast gesagt, möglichst realitätsnah. Was bedeutet das? Was kann man sich da vorstellen? Was nutzt ihr, damit das möglichst realitätsnah wird?
Also die Frage, die man vorne wegstellen muss, ist, warum brauchen wir überhaupt diese Realitätsnähe? Was macht das aus? Und wir sagen, wir sind nicht diejenigen, die der Einsatzkraft, die vom Roten Kreuz kommt, ihr Handwerkszeug beibringt, weil das bringt die Einsatzkraft schon mit, weil sie ist ja sehr gut ausgebildet durch die Hilfsorganisation und es spielt am Ende keine Rolle, ob das jetzt eine Rettungssanitäterin ist, ein Notfallsanitäter oder auch nur jemand, der im Sanitätsdienst eingesetzt ist. Die Ausbildung, die mitgebracht wird, ist sehr, sehr gut. Bei uns geht es darum, dass man eben das schon vorhandene Wissen unter größtmöglichem Einfluss von Stress trotzdem sicher anwenden kann, sodass eben in einer besonderen Einsatzlage, und jetzt habe ich vorher schon mal OEZ gesagt, also Terroramok, Geiselnahme, aber wir können ja auch über Cyberattacken nachdenken, wir können über Wetterlagen nachdenken, die eben nicht alltäglich sind. Und heute leben wir in einer Zeit, in der wir uns auch über Zivilschutzfragen Gedanken machen müssen. Und all das ist ja in unseren Köpfen mit Stress verbunden. Und wir wissen alle, wenn der Puls hochgeht, dann wird man meistens etwas vernebelter, als man es vielleicht davor wusste. Und genau darum geht es. Wir wollen eben so eine große Realitätsnähe darstellen, dass eben genau dieser Stress echt erzeugt wird und die Einsatzkräfte dann selber für sich lernen können und auch im Austausch Mechanismen, Kompensationsmechanismen erarbeiten können und sich antrainieren können, dass eben trotzdem die sehr, sehr guten Fähigkeiten, die jede Einzelne mitbringt, dann eben abgerufen werden können. Und am Ende geht es natürlich um das Patientenwohl und es geht aber auch um die Sicherheit der Einsatzkräfte. Die Einsatzkraft muss auch lernen, wo ist denn die Grenze, wann gehe ich da raus, weil es vielleicht eben nicht mehr sicher ist für einen selber.
Genau, und jetzt, so Bedingungen erzeugen, die möglichst realitätsnah sind, wo man unter Stress das Ganze machen muss. Welche Hilfsmittel setzt ihr da ein? Weil letzten Endes, also um das mal zu beschreiben, weil wir ja Podcast machen, sieht man ja nichts. Also das heißt, wir sind in einem Gewerbegebiet in Windisch-Eschenbach. Das ist erstmal so eine große
Lagerhalle.
Industriehalle, ja. Irgendwie, imposante Höhe irgendwie. Und innen drin ist ja eine Mischung aus typischer Lehrsaal, Bürobereich und dann aber auch so Hallen mit Kulissen, wo bestimmte Dinge stattfinden können. Also ist irgendwie so ein Einzelhandelsgeschäft nachgebildet und in der Halle ist eine riesen Videowand und ich habe gesehen, unterm Dach ist so mit virtueller Realität eine Strecke aufgebaut und so weiter. Also sag mal, was sind so die Möglichkeiten, was setzt ihr da ein, was ist da geboten?
Genau, also am Ende geht es darum, die Einsatzkraft muss in den Einsatz eintauchen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was man für ein Szenario mit welchen Lehr- und Lernschwerpunkten gerade abarbeitet. Aber am Ende geht es immer um Immersion. Und erstmal stellen wir einen Raum zur Verfügung, der realitätsnah ist. Du hast jetzt gerade gesagt, die Einkaufspassage oder ein Klassenzimmer in der Schule oder eine Bürofläche oder eben eine Straßensituation, wo Autos stehen, wo ein Linienbus stehen kann. Ganz unterschiedlich. Also man kann sich im Grunde genommen alles vorstellen, was man in so einer Lagerhalle abbilden kann. Wie gesagt, wir haben Einbauten, Schule, Einkaufspassage, Bürofläche, Fußgängerzone beziehungsweise einen Bereich, wo man eben auch mit einem ganzen Linienbus reinfahren kann. Also wir schaffen erstmal Raum und in dem Raum haben wir eine Lagedarstellung. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie man das auch im Zweifelsfall im Lehrsaal macht, nur halt einfach ein bisschen größer und nicht nur eine Patientengruppe, sondern vielleicht 5 oder 10, je nachdem, was man eben macht. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, wir können mit Licht arbeiten, wir können mit Ton arbeiten, also wir spielen auch Geräusche ein, wir können mit Gerüchen arbeiten, wir arbeiten mit Einspielern, sodass im Grunde genommen, wenn man in die Konversation mit der Polizei eintreten muss, um zum Beispiel zu besprechen, ob es jetzt gerade wirklich sicher ist, ob die Einsatzkräfte sicher arbeiten können, naja, dann steht da ein Polizist. Das sind dann natürlich unsere Leute und das machen die Trainer oder die Einspieler, die dann dort mit dabei sind, aber die haben eine Polizeiuniform an, die haben vielleicht eine Waffe dabei. Also so, dass man im Grunde genommen wie in einem echten Einsatz eben auch eintauchen kann in diese Übung.
Ich habe für mich so ein bisschen das Bild von so einem Theater. Also es ist quasi eine Bühne.
Ja, genau.
Die ist halt anders als so Bühne, aber dann gibt es eben Licht, Ton, weiß der Teufel, es gibt Schauspieler, es gibt Kulisse, es gibt, du hast diesen Bus beschrieben, also da werden halt irgendwie, was halt dann braucht für das Szenario, dann wenn ja Verletzte werden ja über so Puppen dargestellt und so. Und du hast von Immersion gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein Konzept, dass man sagt, du tauchst da irgendwie so ein, dass du, obwohl du vielleicht eigentlich weißt, das ist eine Übung, aber das Gefühl hast, du bist in der Realität, oder? Das wäre so die Idee.
Genau. Man geht relativ schnell raus, gedanklich aus diesem Übungscharakter und ist eigentlich, also das ist zumindest die Rückmeldung, die wir von dem Großteil der Einsatzkräfte bekommen, dass sie nach einer Minute eigentlich nicht mehr in einer Übung gearbeitet haben, sondern für sie das schon sehr, sehr realitätsnah war. Mhm. Und was man eben als Beispiel auch immer sehr, sehr gut verwenden kann, sind die Puppen an sich, also die Simulatoren. Und auch da sagen wir immer, wir müssen uns natürlich fragen, was wollen wir denn da gerade üben? Und wenn wir gar nicht so sehr klassisch die Versorgung von Verletzungen üben wollen, sondern wenn wir eine strukturierte Patientenablage beüben, dann geht es ja darum, Patienten von A nach B zu transportieren. Und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob jetzt der eine große oder eine kleine Wunde am Fuß hat, sondern es geht einfach nur darum, dass man 10 mal 85 Kilo von A nach B bewegen muss. Deswegen ist die Puppe schwer.
Genau. Und also ich hatte ja jetzt das Privileg, 2 Tage auch so ein Training verfolgen zu können, habe deswegen auch so ein Stück weit die Liegenschaft gesehen und was da passiert. Also die Puppen sind ja schon irgendwie, da ist immer eine Legende dran, was denen fehlt, dann ist irgendwie da Wunden dargestellt und so. Die können im Zweifelsfall, ist da irgendeine Pumpe, wo das Blut rausspritzt und so. Also es ist schon, wie du sagst, vielleicht nicht jetzt im Sinne von so ein, wie man es vielleicht in normalen Simulationsumgebungen halt sehr, sehr teure Puppen, wo man medizinisch ganz tolle Maßnahmen machen kann, sondern eher geht es um was anderes, um andere Techniken, auch vielleicht um eine Taktikfrage. Ja. Wahrscheinlich kommt es auf das Training in Wirklichkeit an, können wir gleich mal schauen, was ihr alles anbietet. Aber so, genau wie du es beschreibst, die Puppen sind irgendwie schwer. Das heißt, wenn ich sage, ich bringe die jetzt da mal rüber, dann ist es halt nicht so, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir bringen das da rüber, sondern ja, mei, dann viel Spaß, mach das mal.
Transportier mal 10 Menschen von A nach B. Vollkommen richtig. Und es geht am Ende genau um die Frage, was will ich denn in dem Training erreichen? Und wir haben auch ein Training, wo viele Notärzte auch teilnehmen, wo es tatsächlich um Traumaversorgung geht, also um die medizinische Arbeit an dem Patienten. Und da setzen wir dann auch zum Beispiel so einen High-Fidelity-Simulator ein, eine teure Puppe, wo man ein EKG kleben kann, den man intubieren kann, die man reanimieren kann, wo man den Pneumothorax entlasten kann. Also das sind dann auch tatsächlich medizinische Maßnahmen notwendig. Aber da liegt im Training dann auch der Fokus da drauf und eben nicht auf der Taktik, wo man 85 Kilo 10-mal von A nach B bewegen muss.
Mhm. Genau. Da hast du vorhin gerade schon beschrieben, dass es tatsächlich was gibt, wo man Gerüche simulieren kann.
Ja.
Wie geht das? Wie kann man das vorstellen?
Das kann man bestellen. Das sind
Sprays. Das kann man bestellen. Das ist jetzt ein bisschen unterspannend.
Nein, das ist, es gibt tatsächlich, also die Frage ist, die wir immer damit verbinden, ist zum Beispiel, wie machen wir Rauch tatsächlich realistisch? Ja, also wir kennen das ja alle aus Übungsdarstellungen, dann stellt einer eine Nebelmaschine hin und dann vernebelt man das Gebäude und dann hat man aber Disco-Nebel. So, und das kann man auch, sag ich mal, realitätsnah gestalten, indem man zum Beispiel ein Nebelfluid in die Nebelmaschine füllt, das eben einen dunklen Rauch macht, der deutlich mehr nach echtem Rauch ausschaut. Und wenn man dann eben auch so eine Art des Brandfluid, nennen wir das, ich weiß nicht, wie die richtige Bezeichnung ist, aber das mischt man dann in der Nebelmaschine bei und dann riecht das auch, wie wenn es brennt. Und das macht natürlich schon einen Effekt, weil ich gehe ja als Teilnehmer, als Teilnehmerin in dieses Szenario rein und ich weiß ja, dass es eine Übung ist. Und ich erwarte ja irgendwie auch, okay, da ist eine Nebelmaschine, die macht irgendwie weißen Disco-Nebel. Und dann gehe ich da aber rein und dann riecht es verbrannt, so wie wenn man eben vor einem brennenden Haus steht und es macht auch noch dunklen Rauch. Und das ist dann natürlich schon, dann ist man schon drinnen eigentlich. Viel mehr braucht es oftmals gar nicht.
Du hast gerade schon angefangen, es gibt sowas, wo es eher um die medizinische Versorgung geht, dann gibt es was eher so die Einsatztaktik. Vielleicht was sind so Formate, die ihr anbietet?
Ja.
Was kann man hier lernen?
Wir trennen es im Grunde genommen immer sehr, sehr gerne in vier Bereiche, die wir anbieten. Wir haben einen einsatztaktischen Schwerpunkt. Das war jetzt zum Beispiel ein Lehrgang, den du jetzt 2 Tage mit begleitet hast. Da geht es tatsächlich darum, um Sensibilisierungsfragen. Also wie schaffen wir es, dass die Einsatzkraft tatsächlich ihr eigenes Risiko einschätzen kann? Ja, wann kann ich noch vernünftig arbeiten? Wann ziehe ich mich eher zurück? Wann wird es gefährlich? Patientenablage, Transportorganisation, das sind taktische Fragen. Und da haben wir unterschiedliche Lehrgangsformate. Wir trennen das immer in Basistraining und Einsatztraining. Das eine vermittelt mehr Grundlagen, das andere ist dann eher, wird wirklich einen ganz, ganz hohen Szenarioanteil, also wenig Lehrsaal, viel Arbeiten. Wir sagen immer eher erst Basistraining, dann Einsatztraining, wobei es ehrlicherweise wurscht ist. Also wenn sich jemand fit fühlt, die Lehrgänge bauen nicht aufeinander auf und ich muss nicht 1 gemacht haben, bevor ich 2 machen kann. Also das ist der einsatztaktische Bereich. Dann haben wir einen Bereich für Führungskräfte und haben im Grunde genommen im Moment 3 Hauptlehrgänge. Das ist Führungsstufe A, also Training Führungsstufe A, Führungsstufe B. Und es gibt ein Einsatztraining für Sanitätseinsatzleitungen mit UG Sanel. Das ist so der einzige Lehrgang, wo ich immer sage, da macht Sinn, dass eine geschlossene Gruppe kommt, weil die natürlich miteinander fit werden müssen. Und das wissen wir auch, jede Sanel und jede Unterstützungsgruppe
arbeitet ein bisschen anders.
Mhm. Und da macht es natürlich Sinn. Sonst freuen wir uns eigentlich immer, wenn es durchgemischt ist, weil da einfach auch viel Transfer stattfindet zwischen den Maltesern und dem BRK, zwischen BRK und den anderen. Also Führung ist quasi der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist tatsächlich medizinisches Training, wo es darum geht, medizinisch zu versorgen. In der Regel natürlich mit einem Traumaschwerpunkt und dann auch mit dem Schwerpunkt eben auf besondere Einsatzlage, Terror, Amok, Geiselnahme, wo es darum geht, Massive Bleeding-Szenarien, Verletzungen zu kontrollieren, wo es eben um so Themen Spannungspneumothorax, Schussverletzungen, Ansprengungen. Also da gehen wir wirklich in einen Traumaschwerpunkt rein. Und die vierte Säule, die wir haben, sind im Grunde genommen die nicht klassifizierten Lehrgänge. Das ist dann Pressetraining. Wir bieten auch an, dass wir, das machen wir nur auf Anfrage, dass wir auch einzelne Gliederungen fit machen, wie man solche Szenarien, wie wir sie hier anbieten, auch tatsächlich in der Fläche anbieten kann. Also so eine Art Multiplikatoren-Konzept.
Genau. Ja, genau, aber das ist ja schon ein Punkt, wenn du beschrieben hast, was ihr da an Aufwand treibt. Und jetzt kann man sagen, jetzt erstmal, wir kommen ja noch, wie es dann weitergeht, also es ist ja erstmal eine Gewerbehalle, die halt maximal flexibel ist, aber wo man schon merkt, kann man vielleicht gleich noch sagen, ihr macht ja sehr stark das Ganze, also das ist unglaublich Technikeinsatz auch, was die Dokumentation angeht, also jeder, der da teilnimmt, hat ein Mikrofon dabei, damit ich höre, was der sagt, damit ich das in der Nachbesprechung sehen und besprechen kann. Genau. Es sind überall Kameras, wo ich quasi alles mitschneide, damit ich danach in der Auswertung nochmal jede Situation herholen kann, wie war denn das, wo auch vielleicht manchen nochmal klar wird, weil die ja jeweils nur einen Ausschnitt vom Szenario sehen. Also ich habe halt, und wie in der Realität, ich sehe nur das, was mich betrifft. Und jetzt kann ich halt dann nochmal die Perspektive drüber nehmen. Das habe ich ja im Ernstfall leider nicht. Manchmal wäre das ja vielleicht auch hilfreich. Ja. Also das heißt, und das macht vielleicht auch klar, also weil die Frage war, was gab es denn vorher? Naja, da gab es vielleicht irgendwo eine Initiative, aber diesen Aufwand hätte natürlich real niemand treiben können, genau. Weil das kann halt auch keiner bezahlen.
Absolut. So.
Ich habe verstanden, so ein Grundsatz von euch, und du hast ja gerade schon beschrieben, also grundsätzlich kann man sich erstmal anmelden, für wen das gedacht ist, können wir gleich noch sprechen. Und dann gibt es vielleicht Sachen, wo es Sinn macht, dass eine geschlossene Gruppe kommt. Und ich habe gelernt, für euch ist ganz wichtig, train as you fight als Grundsatz, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir keine Übungskünstlichkeiten erzeugen wollen, im Sinne von, Stell dir mal vor, da würde jetzt noch jemand stehen. Also entweder steht da jemand oder da steht niemand. Entweder da gibt es einen Feuerwehrler oder es gibt keinen Feuerwehrler. Oder es gibt einen Polizisten. So. Und wir wollen natürlich auch immer dafür sorgen, dass der Umgang ganz besonders mit dem Spezialequipment letztlich trainiert wird, das auch in der Fläche vorhanden ist. Ja, wir denken an das Rebellset, das auf allen RTWs drauf ist und ja auch im Ehrenamt ausgeliefert ist. Also wir reden von Tourniquets, wir reden von Israeli Bandages, wir reden von Thoraxverschlusspflastern für Schusswunden. Also all dieses Material, das wir in der Fläche in der Regel nicht aufmachen, weil es teuer ist,
ja, genau.
Und weil auch natürlich der berechtigte Anspruch dann der Organisationen besteht, dass sie sagen, also das muss jetzt schon mal, wir haben das nur einmal und dann lassen wir es da bitte auch drinnen. Und da besteht eben der große Mehrwert, dass man dieses Material bei uns verwenden kann und dass man alles anlangen kann und mit allem trainieren kann und auch ganz, ganz bewusst dann zum Beispiel in Skilltrainings verschiedene Techniken ausprobieren kann. Und alleine beim Tourniquet muss man ja erst einmal das Gefühl dafür entwickeln, wie fest muss ich denn dieses Teil eigentlich zudrehen, dass es auch das bringt, was ich erreichen möchte, nämlich eine Blutung zu stoppen. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann tut man sich halt auch schwer, weil woher soll man es denn wissen? Und genau darum geht's. Wir müssen mit dem Material arbeiten, mit dem wir in einem echten Einsatz arbeiten würden, und wir müssen in einer Umgebung arbeiten, die eben in einer echten Einsatzlage auch ähnlich vorzufinden wäre. Ja.
Ja, genau. Also das ist ja so ein wesentliches, das ist ja so ein Ding zum stillen lebensbedrohliche Blutungen, also wo man im Prinzip so eine, ja, das ist wie so ein Gürtel, den man erstmal anzieht und dann noch so eine Art Knebel, damit dieser Zug noch verstärkt wird. Und was jetzt tatsächlich sehr stark in der Fläche, was ja lange Zeit ein bisschen verpönt war und jetzt seit einiger Zeit für solche Lagen wieder da ist, und dass man das einfach trainiert und sicher beherrscht und vielleicht nochmal ein Stück realistischer, als man das in der Fläche machen kann, wenn man sagt, jetzt schauen wir es uns mal an. Wen adressiert denn das bei ZBI? Für wen ist es gedacht? Wer kommt daher?
Es ist ehrlicherweise gedacht für jede haupt- und ehrenamtliche Einsatzkraft im Katastrophenschutz in Bayern, wobei auch außerbayerische Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen sind, aber vordergründig ist es ein bayerisches Projekt und damit ist die primäre Zielgruppe sind die bayerischen Einsatzkräfte. Aber dadurch, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte in den Trainings haben, geht es nicht darum, die 5 Leute aus der Gruppe von vielen rauszugreifen, die dann ins BZBE kommen dürfen, sondern es kann tatsächlich jeder kommen und es ist auch für jeden letztlich im Lehrgangskatalog ein Lehrgang zu finden, der von den Zugangsvoraussetzungen her so ist, dass da lediglich drinnen steht, muss eine Einsatzkraft der Hilfsorganisation sein und muss ein Basiswissen mitbringen, also im Sinne von, hat eine SAN-Ausbildung gemacht. Wobei ich sogar den letzten Satz ein bisschen einschränken möchte, und zwar einschränkend im Sinne von, ich möchte es öffnen. Wir haben auch THW-Einsatzkräfte, die bei uns am Training teilnehmen, die überhaupt keine medizinische Ausbildung haben, oder Feuerwehreinsatzkräfte, und auch die profitieren, weil sie natürlich die Zusammenarbeit mit beüben können, weil sie die Schnittstelle, die Kommunikation, wir müssen uns ja auch darüber Gedanken machen, jeder hat eine andere Sprache und die ist eingefleischt in einer Saniel-Ugi-Saniel-Konstellation, die aus einem Landkreis kommt, und vielleicht ist das Sprechen bei den Maltesern an einem Ort anders als das Wording des BRKs. Und am Ende geht es nicht darum, dass es die einen besser oder schlechter machen, sondern es geht darum, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, dass es eben so sein kann und dass wir in unserer Kommunikation, in unserer Zusammenarbeit dafür Sorge tragen müssen, dass eben keine Fehler passieren, unabhängig dessen, was jetzt der eine oder der andere sagt.
Genau, ich hatte, Eingangsbereich steht bei euch so ein Banner, da steht drauf, in Bayern für alle. Das würde ja ein bisschen das beschreiben, was du gerade gesagt hast. Ist das so ein Stück Programm?
Also absolut. Absolut.
Was ist da möglich? Wer kommt da hin? Wer ermöglicht es? Wer arbeitet hier?
Wir müssen ich würde die Frage gerne in zwei Teilen beantworten, weil wer es ermöglicht und wer hier arbeitet, sind natürlich, ich verbinde mit der Frage, wer ermöglicht das, auch eine Finanzierungsfrage.
Ja, Finanzierung würde man später
machen. Machen wir später,
jetzt geht wirklich drum. Was brauche ich an, weil du hast schon ein bisschen beschrieben, was da alles dranhängt.
Okay.
Also wen brauche ich dafür, dass das sowas erstmal funktioniert, so hier?
Verstanden. Wir sind ein kleines Team, das hier in Windisch-Eschenbach und auch teilweise dezentral arbeitet. Also wir haben auch verstreute Mitarbeitende in ganz Bayern. Wir sind, also Kernleistung erbringt hier die Bildungsarbeit, die sich ganz klassisch darum kümmern, dass zum einen natürlich die Lehrgänge laufen, Das ist so ganz klassisches Lehrgangsmanagement. Teilnehmer einchecken, Zertifikate schreiben, sich ums Hotel kümmern. Aber die große Frage ist natürlich auch, wie gehen wir in die Entwicklung? Wie entwickeln wir Lehrgänge? Wie kommt es denn eigentlich zu dem Angebot? Wie kommt der Lehrgang zustande? Und da muss man im Grunde genommen schon ins Jahr 2016 zurückgehen und dann seit 2016 auf einen laufenden Prozess schauen, der immer noch existiert. Und es gibt eine Gruppe aus allen, die ist aus allen Hilfsorganisationen zusammengesetzt. Wir nennen das Fachbeirat. Und aus dieser Gruppe werden Bedarfe formuliert. Und die Bedarfe, die sind entweder in Technik oder in Bau. Also damit meine ich, wir brauchen irgendetwas Gemauertes, mit dem wir trainieren können. Und natürlich auch in Bildungszielen formuliert. Und unser Team, das hier im BZB arbeitet, beschäftigt sich den ganzen Tag damit, letztlich genau diese Bedarfe, die formuliert werden, die laufend auch geschärft werden, eben in ein Lehrgangskonzept umzusetzen und Angebote zu erstellen, die dann eben entweder ganz der breiten Öffentlichkeit der Hilfsorganisationen, der Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt wird oder eben auch einer spezielleren Zielgruppe. Ich bleibe bei dem Beispiel der Sanielen und der UGen. Und das ist ein laufender Prozess, der natürlich auch damit gespickt ist, dass wir zum Beispiel sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass wir von allen Einsatzkräften und auch von allen Trainern, die immer im Training eingesetzt sind, in einem einzelnen Lehrgang ein Feedback bekommen. Und wir werten jedes Feedback aus. Wir schauen uns an, was sind die Rückmeldungen der Teilnehmenden? War irgendwas ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht? Und dann passen wir auch unser Angebot tatsächlich im laufenden Betrieb an, wenn wir feststellen, boah, da war jemand dabei, der hat einfach eine so gute Idee gehabt, die können wir gar nicht irgendwie in die Schublade legen. Und dann kümmert sich das Bildungsteam darum, dass das letztlich dann ab dem nächsten Lehrgang oder ab dem übernächsten Lehrgang, wenn man eben soweit ist, dann auch zur Verfügung steht. Und vielleicht, was auch noch ganz wichtig ist, weil es ja auch darum geht, wer steht denn dann im Lehrgang? Mit wem arbeite ich dann in so einem Training zusammen? Das machen tatsächlich nur zum sehr kleinen Teil hier die hauptberuflichen Kräfte aus dem BZBE, sondern wir haben ein Trainerteam, ein Honorarkräfteteam und jeder aus allen Hilfsorganisationen, der sich dafür interessiert, kann sich bei uns melden und dann gibt es so eine Art Erstgespräch und dann schauen wir, ob das passt, weil da ist natürlich schon wichtig, dass der oder diejenige eben eine bestimmte Qualifikation mitbringt, je nachdem, in welchem Training man dann eben eingesetzt sein möchte. Auch hier wieder das Beispiel Sanielle-Training. Da muss ich natürlich selber eine Expertise im Bereich Sanielle mitbringen, dass ich eben einer anderen Sanielle da eben, ich möchte wirklich sagen, beratend in einem Debriefing zur Seite stehen kann. Aber ansonsten ist dieses Trainerteam sehr, sehr offen von uns gestaltet. Und wer da Lust hat, sich zu engagieren, der kann sich bei uns melden. Dann treten wir da in den Dialog und schauen, ob das passt. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man mitmachen.
Genau, schau nochmal schnell, du hast gerade das beschrieben mit dem Feedback, dass da sowohl Ideen rauskommen und ihr euch auf jeden Fall die Rückmeldungen anschaut, der TeilnehmerInnen. Was würdest du sagen, was ist so, vielleicht ein Beispiel, wo ihr sagt, das war so eine Idee aus den Teilnehmern, aber was kriegt ihr für Teilnehmerfeedback? Ist das prinzipiell so, dass alle sagen, wow, super, wann kann ich wiederkommen oder wie ist so die Lage?
Also das Teilnehmerfeedback ist sehr, sehr gut. Wir haben das natürlich sowohl in Zahlen gemessen, als auch dann in tatsächlich, ich sage immer, Freitextrückmeldungen, ja, wo man wirklich was reinschreiben kann. Und wenn man sich so den großen Durchschnitt anschaut über die numerische Rückmeldung, dann sind wir auf irgendeiner 10er-Skala, wären wir jenseits der zwischen 9 und 10. Also ich glaube, das letzte, wir kriegen das immer monatlich ausgewertet, waren irgendwie bei 4,88 von 5. Also wir haben eine 5er-Skala, aber eigentlich ist das eine 10er, also 4,88 von 5, sprich über 9 von 10. Und das Feedback, das in Freitext kommt, da kommen ganz unterschiedliche Ideen und auch kritische Rückmeldungen, was ja vollkommen in Ordnung ist, zu unterschiedlichen Bereichen. Was wir aber ganz, ganz oft lesen, ist toll, dass es so einen hohen Praxisanteil gibt, eben nicht die ganze Zeit im Lehrsaal sitzen, eine Zusammenarbeit mit den Trainern auf Augenhöhe. Weil für uns ist auch immer ganz wichtig, wir sind nicht diejenigen, die den Einsatzkräften draußen sagen, ob das gut oder schlecht war, sondern wir treten in den Dialog und wir sagen, was hat dich denn dazu bewegt, dass du dich in der Situation so verhalten hast, wie du dich eben verhalten hast? Und können wir gemeinsam einen besseren Weg entwickeln oder gab es Gründe, dass das genau so passiert ist? Also wir sind nicht in so einer Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern wir sind immer völlig in der Gruppe zusammen und erarbeiten letztlich gemeinsam gute Lösungswege, die nie den Charakter richtig oder falsch haben.
Ja. Also vielleicht ist es auch tatsächlich so, weil wir ja in solchen Lagen, das ist ja ganz selten so, dass man sagt, da gibt es objektiv die richtige und die falsche Entscheidung. Plus, das ist ja ganz oft die Situation, ich muss das halt jetzt entscheiden mit der Information, die ich jetzt habe. Und es fängt schon hier an, wenn ich danach ganz entspannt auf 80 Kameras verfolgen kann, was da noch alles passiert ist. Ach so, ja, wenn ich das gewusst hätte und so weiter. Ja, wusste ich aber nicht.
Genau.
Also das heißt, das ist ja auch die Realität und vielleicht ist hier noch die Gelegenheit, in einem geschützten Rahmen halt zu sagen, ach so, oder von mir aus verschiedene Perspektiven zu hören, zu sagen, kann man drüber nachdenken oder zu sagen, nee, ich hätte es wieder so entschieden, weil ich habe das und das und jetzt konnte ich es nicht anders machen.
Und dann ist es vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich würde das, glaube ich, wieder so machen. Aber vielleicht geht man auch aus der Situation raus und sagt, na, ich habe jetzt da drei andere Perspektiven bekommen und wenn mir das wieder passiert, dann habe ich vielleicht drei weitere Prüffragen, die ich mir in 3 Sekunden im Kopf beantworte, bevor ich die Entscheidung treffe.
So, und dann hast du schon gesagt, also es gibt hier das Team, was im Prinzip Konzeption macht, das Operative macht, sicher auch ein Stück Verwaltung und den ganzen, das drumherum macht. Ich vermute, das sind irgendwie alles Leute, die irgendeinen Bezug auch zu dem Thema haben, oder? Weil sonst wird man das nicht tun und sonst kann man es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen.
Absolut. Also die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich hauptberuflich bei uns im Bildungsbereich angestellt sind, die kommen alle aus der Hilfsorganisation. Also da ist tatsächlich kein einziger dabei, der keinen Hilfsorganisationshintergrund hat. Was uns aber immer ganz wichtig ist, ist, dass wir die Leute, die bei uns eingesetzt sind, das ist nicht der klassische Rettungsdienstler. Weil ich immer sage, wir brauchen ja letztlich andere Einflüsse. Und wir haben zum Beispiel im Konzeptionsteam eine Psychologin. Die kommt aus dem THW, die ist da hocherfahrene Auslandseinsatzkraft, ist aber von ihrer Profession her Psychologin. Und die bringt natürlich ganz andere Aspekte rein, wie der klassische Notfallsanitäter aus dem Rettungsdienst. Genauso wie wir für die Erarbeitung letztlich unserer pädagogischen Konzepte, also dass es letztlich auch pädagogisch passt, bei uns einen Lehrer angestellt haben. Also der tatsächlich ganz klassische Lehrkraft ist, der hat davor auch an der Schule unterrichtet, also an einer normalen Schule, so wie wir uns das vorstellen können, ist aber ein Wasserwachtler, ist da Führungskraft, ist Zeit seines Lebens schon immer beim Roten Kreuz gewesen und hat so jetzt den Weg zu uns gefunden. Also der deckt das Pädagogische ab, ja. Wir haben unser Abteilungsleiter ist Intensivkrankenpfleger. Mhm. Ja. Der bringt das medizinische Wissen aus der klinischen Perspektive mit ein und hat da natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus drauf, wenn es zum Beispiel um Übergabeproblematiken geht, um Schnittstellen. Also für uns ist wichtig, zusammengefasst, wir brauchen natürlich im Bildungsbereich Leute, die aus den Organisationen kommen, vollkommen egal aus welcher. Die müssen auch nicht zwingend einen medizinischen Hintergrund haben. Aber sie brauchen einen Hilfsorganisationshintergrund und im besten Fall eben nochmal irgendeine Qualifikation, die uns bereichert und die alle bereichert, die dann bei uns sind.
Genau, und dann die Menschen, die Trainings durchführen, hast du beschrieben, sind alles Leute, die aus der Praxis kommen,
genau,
die da irgendwie auch tatsächlich vielleicht auch Erfahrungen abseits der Routine oder in besonderen Rollen gemacht haben. Und habe ich ja selber auch erlebt, ist ja nicht so, dass das eine Person ist, die das Training managt, sondern die waren zu fünft jetzt, wobei ich glaube, einer war schon irgendwie zusätzlich da.
Genau.
Aber das heißt, es ist auf jeden Fall immer ein Team. Und die machen, hast du schon beschrieben, also das sind ja die dann zum Beispiel einen Polizisten einspielen, eine Feuerwehr einspielen, die aber auch die gesamte technische Steuerung und Überwachung über das Training machen und jemand, der dann tatsächlich das im Blick hat und dann auch Feedback oder dieses Reflektieren mit den TeilnehmerInnen macht. Also das heißt schon auch wieder sehr aufwendig. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, wirklich sehr strukturiert, also alles tiptop vorbereitet, Checkliste für alles.
Genau.
Wenn es Abweichungen gibt, Dokumentation sofort, im Rückmeldesystem für kritische Fehler. Welches Material brauche ich? Hier, du spielst die Rolle so und so, Rollenkarte, die Verletzten beschrieben und so. Also da ist ja wahnsinnig viel Vorarbeit. Das heißt, das kommt im Prinzip einmal aus der Konzeption und dann wahrscheinlich irgendwie noch logistisch das, was weiß ich, der Bus jetzt in der Halle steht und so. Das also alles vorher erledigt und dann ist nahtstelle hier Trainerteam machen.
Genau. Also wir haben einen wahnsinnig hohen Grad an Standardisierung, der ermöglicht uns tatsächlich eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Lehrgängen. Das ist für uns natürlich wieder mit dem Blick auf den Evaluationszyklus wahnsinnig wertvoll, weil wir eben Rückmeldungen der Teilnehmenden dann auch vernünftig einsortieren können und sagen können, war das jetzt tatsächlich ein Problem, das nur in einem Lehrgang bestanden hat oder war es ein Problem, das wir tatsächlich in diesem Lehrgangsformat haben und das wir im Zweifelsfall sofort beheben müssen. Dieser hohe Standardisierungsgrad ermöglicht es auch, dass die Trainer natürlich sehr sicher sind in der Durchführung. Was im Hintergrund aber passiert, und das sieht man tatsächlich gar nicht, ist, dass wir für jede Teilnehmergruppe eine Auswertung haben, wer da kommt. Das heißt, das Trainerteam, und die sind in der Regel immer zu viert, heute und gestern waren sie zu fünft, weil ein Hospitant mit dabei war, also jemand, der in der Einlernphase ist. Aber das Kernteam der Trainer sind eigentlich immer vier Leute. Ein Lehrgangsleiter, ein Techniker und zwei Instruktoren. Also der Techniker steuert die Technik, der Lehrgangsleiter ist für alles Übergeordnete da. Klassischer Lehrgangsleiter und eben zwei, die eben einspielen, Instruktoren sind, die briefen, die sich tatsächlich um die Gruppe kümmern. Und was die im Vorfeld bekommen, ist letztlich eine genaue Analyse der Zusammensetzung der Teilnehmergruppe. Das heißt, die wissen, wie viele Leute sind da, aus welchen Regierungsbezirken kommen die, aus welchen Organisationen kommen die, was haben die für medizinische Qualifizierung, haben wir Führungskräfte dabei, sitzt jemand drinnen mit einem ÖEL-Lehrgang, haben wir Leute, die schon mal an einer lebensbedrohlichen Einsatzlage teilgenommen haben, das fragen wir im Vorfeld auch mit ab. Und damit kann sich das Trainerteam natürlich wahnsinnig gut im Vorfeld schon auf diese Gruppe einstellen und kann die individuell auf ihrem Stand letztlich der Qualifikation abholen. Und damit macht es auch keinen Unterschied, ob das eine Gruppe Rettungsdienstler ist oder ob das eine Gruppe ist, die aus der Bereitschaft kommt und nur Sanhelfer dabei sind. Und am Ende haben wir in unserem Konzept, in dieser Standardisierung, wir nennen das immer Matrix-System, die Intensität des Trainings kann die Gruppe der Trainer steuern. Das heißt, haben wir eine starke Gruppe, dann ist es mehr Stressoren, dann sind es vielleicht mehr Patienten, ohne das Szenario zu verändern. Mhm. Und haben wir eher eine schwache Gruppe, geht man halt nach unten, sodass niemand überfordert ist.
Genau, den Eindruck hatte ich auch, dass Sie da sehr sensibel waren dafür. Ich habe mich nur gefragt, weil es kann ja, also wenn es eine freie Gruppe ist, dann könnte ja sein, genau, jemand hat irgendwie vor 2 Wochen eine Sanitätsausbildung abgeschlossen und auf der anderen Seite ist jemand, der Praxisanleiter, Notfallsanitäter ist, genau, und außerdem Einsatzführungsdienst im Rettungsdienst macht seit 10 Jahren. So,
genau.
Die sind ja auf einem ganz anderen Level und klar gibt es auch unterschiedliche Rollen in den Szenarien. Also da kann man vielleicht auch gucken, hey, ist das wirklich eine Rolle für dich oder so? Aber also ich muss ja aufpassen, dass wenn ich sage, ja, also da kann man schon was geben, aber ich muss ja im Prinzip immer auch auf die Teilnehmerin schauen, die jetzt vielleicht am weitesten weg ist von dem, weil, und das wäre für mich auch noch eine Frage, also gerade Immersion und so, das ist ja total gut. Aber heißt ja auch, ich erlebe realen Stress, Leute reagieren unterschiedlich auf Stress und es gibt ja irgendwie individuelle Grenzen. Also wie macht ihr das mit sehr heterogenen Gruppen und wie geht ihr damit um, zu gucken, wo ist eine Stressgrenze und wo ist Stopp?
Ja, also ich fange mal an mit, wie gehen wir mit heterogenen Gruppen um? Die Szenarien, die stattfinden, die Trainingseinheit, die stattfindet, die ist bei uns in unserer Szenarioplanung über alle Ebenen beschrieben. Das heißt, in jedem Szenario gibt es einen Sanitätsdienst. Ob es dann in dem Training den Sanitätsdienst gibt oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Nur habe ich eine Gruppe oder eine Teilgruppe in meinem Training, die eben eher auf Sanitätsdiensten unterwegs ist, naja, dann gibt es den Sanitätsdienst in dem Szenario eben. Und wenn dann jemand dabei ist, der Notfallsanitäter, Praxisanleiter, Einsatzführungsdienst fährt und dann in der Regel als ELAD dazukommt, naja, dann trifft halt der Sanitätsdienst auf die echte Struktur des ELADs. Und dann arbeiten die gemeinsam. Wir verschieben dann natürlich so die Eintreffzeiten, dass das passt. Die Flexibilität haben die Trainer und das kriegen die auch in der Regel immer ganz gut hin. Sodass im Grunde genommen eben jeder auf seinem Niveau abgeholt wird, wo er ist. Es muss niemand, der im Sanitätsdienst normalerweise unterwegs ist, auf einmal auf einem RTW sitzen. Und es muss niemand, der immer auf dem RTW sitzt, einen Sanitätsdienst mimen. Mhm. Das wäre einfach nicht richtig. Und dadurch, dass wir aber eben alle Ebenen beschrieben haben in den Szenarien, entscheidet das Trainerteam, welche Stränge sie letztlich in dem einzelnen Trainingsablauf dann bedienen und welche halt nicht. Und die sind halt einfach nicht da. Genauso wie es eben einen Feuerwehrler gibt in jedem Szenario. Und der Feuerwehrler ist da oder er ist eben nicht da. Und wenn er nicht da ist, dann spielt ihn eben ein Instruktor ein. Genau, das machen wir selber. Und dann hast du natürlich diese sehr, sehr wichtige Frage angeschlossen, was passiert denn, also es entsteht ja tatsächlich echter Stress bei den Teilnehmenden, wo sind die individuellen Grenzen? Das findet natürlich auf verschiedenen Ebenen statt. Erstmal sind die Trainer, vordergründig auch die Instruktoren, also die dann im Training mit den Gruppen arbeiten, von uns sehr sensibel darauf vorbereitet, dass die genau darauf schauen, ob jemand eben Stressreaktionen zeigt, die eben nicht mehr normal sind. Ja. Wir haben leider, muss man ganz offen so sagen, auch schon ganz wenige Situationen gehabt, wo jemand auch in so einen Flashback reingefallen ist und da auf einmal eine Situation wieder erlebt hat und dann auch ein Problem hatte. Also und zwar dahingehend, dass man zum Beispiel auch das Szenario dann abbrechen musste. Aber da haben wir letztlich ein System geschaffen, das geht los eben bei der Sensibilität der Trainer, die da ganz explizit drauf achten. Das wird auch in der Kennenlernrunde in der Regel mit abgefragt und man schaut, hat man irgendwo jemanden drinnen, wo man eben besonders drauf schauen muss. Dann gibt es in der ganzen Halle, weil wir ja keine Trainer in dem Szenario mitwirkend haben, außer sie sind Einspieler, aber erstmal trainiert die Gruppe für sich alleine und wird über Kameras beobachtet. Es gibt überall so Stoppknöpfe an der Wand. Also da kann man draufdrücken, wenn irgendwie entweder sich jemand tatsächlich verletzt, weil man über die Puppe fällt oder weil es eben eine Stressreaktion gibt, da drückt man drauf, dann ist das Szenario sofort gestoppt. Und es geht bis dahin, dass wir hier zum Beispiel mit dem Kreisverband Weiden auch eine Kooperation haben und zu jeder Tages- und Nachtzeit, also tatsächlich 24/7, auf ein sehr gut geschultes PSNVE-Team zurückgreifen können, die eben immer zur Verfügung stehen, die auch unsere Szenarien kennen, die auch wissen, dass zum Beispiel ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin dabei ist. Natürlich alles datenschutzkonform. Aber wenn wir zum Beispiel eine Teilnehmerin hätten oder einen Teilnehmer, der beim OEZ-Amoklauf in der ersten Reihe mit dabei wäre, dann würden wir das im Vorfeld schon dieser PSNVE-Gruppe melden. Dann wissen die das und die sind einfach vorbereitet darauf, dass da was kommen könnte.
Genau, das ist gerade angesprochen. Also PSNVE steht für psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Genau. An dieser Stelle warme Empfehlung für die Folge dazu mit dem Tim Saborowski. An der Stelle besonders liebe Grüße, wenn wir schon in der Oberpfalz sind.
Sehr gut.
Flashback hast du gesagt, das heißt, wenn es so wäre, dass jemand quasi vielleicht auch unbewusst eine Belastungsstörung hat aus irgendwas, was er vorher erlebt hat und irgendwas hier löst es aus.
Genau.
Und man muss ja schon sagen, vielleicht, ich glaube, das darf man auch soweit verraten, also ihr macht es ja schon, also eben haben wir vorhin schon besprochen, Videotechnik, Licht oder es ist dunkel und Lärm, Schreie, es wird möglicherweise, also es gibt irgendwie Geräusch, Einsatzhorn, Hubschrauber, weiß der Teufel, also es ist schon so, dass man sagt, da ist eben Immersion ist das
Action
Ziel,
auf,
da ist auch Action,
Stelle,
da ist was
genau.
geboten, da ist man irgendwie eingeschränkt, da höre ich das nicht gescheit. Das geht bis hin zu auch ja gefährlichen Lagen, wo die Polizei dann auch eingreift, weil irgendwelche Täter flüchtig sind, da wird geschossen und so. Da gibt es möglicherweise auch Sprengmittel. Also das ist schon was, wo man sagen kann, das kann
belastend.
Vielleicht
das kann
Dinge auffühlen
sein,
und so. Aber das heißt, das habt ihr ganz explizit und auch konzeptionell im Blick und
immer.
Das ist auf jeden Fall genau diese Stopptasten. Also ich kann jederzeit sagen, okay, ist mir völlig wurscht, aber jetzt ist zu viel,
genau.
Stopp. Und jetzt gucken wir, was passiert ist.
Okay. Genau so.
Eine Grenze tatsächlich, und das, glaube ich, ist aber hier jetzt auch ein Stück weit so konzeptioniert, weil was ihr ja nicht macht, oder vielleicht was ihr kompensiert durch auch Technik, weil theoretisch könnte man ja sagen, damit es laut ist am Marktplatz, naja, dann hole ich halt 200 Leute und die führen sich gescheit auf. Oder die Feuerwehr würde typischerweise halt da irgendwie in größeren Stärken, oder wenn es halt tatsächlich so besondere Lagen sind, dann würden auch nach einer gewissen Zeit
viele
Polizeikräfte da sein,
ja.
Und so weiter. Das ist natürlich was, was man jetzt sagt, das ist jetzt eben nicht so, dass hier irgendwie 50 Polizisten da rumlaufen. Das wäre eher wahrscheinlich was, was man mal individuell machen würde, aber was im Standard nicht stattfindet aus Aufwandsgründen, oder?
Genau, also es ist zum einen, muss man immer sagen, unser Ziel ist es, den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Das hat aber jetzt vordergründig den Grund, dass wir natürlich zum einen schnell reproduzierbar arbeiten wollen und zum anderen zum Beispiel eine Teilnehmergruppe im Training auch sagen kann, das wollen wir jetzt nochmal machen. Wir wollen jetzt genau dieses Szenario nochmal machen, weil es halt vielleicht gerade nicht gut gelaufen ist und weil wir das festgestellt haben. Und dann muss das ja funktionieren. Und hätte man da im Hintergrund immer einen Mordsaufwand, dass man das Szenario darstellt, dass man viele Leute braucht, die da dazukommen, dann würde das nicht funktionieren. Und deswegen sind die Szenarien schon so konzipiert, dass man A, schnell auf- und abbauen kann, auch schnell umbauen kann. Dann hatten wir ja vorher schon über so Skalierung gesprochen, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie die Gruppe zusammengesetzt sind. Und man darf ja nicht vergessen, das muss ja auch handelbar sein für das Trainerteam. Die müssen das ja im Hintergrund auf- und abbauen. Von daher, der Aufwand ist immer ein so gering wie möglich, aber so viel wie notwendig, um eben eine möglichst realitätsnahe Situation zu erzeugen. Und die, ich sage mal, den großen Wurf einer Katastrophenschutzübung, das muss nach wie vor, und da hat auch das BZBE noch nie Ambitionen dazu gehabt, sowas zu ersetzen, weil das völlig am Ziel vorbei wäre. Das muss auf der Landkreisebene passieren.
Ja. Genau. Würdet ihr gerade in so einem Übungskontext, der woanders stattfindet, hättet ihr da, also würdet ihr da, was ich, beraten oder mitkonzeptionieren oder vielleicht Teile einspielen? Macht ihr sowas?
Total gerne. Wir bieten das tatsächlich an. Das haben wir jetzt auch schon wirklich oft gemacht. Und zwar in jeglicher Intensität, die gewünscht ist. Und da ist es wirklich ein Wunsch letztlich derer, die vor Ort planen. Wir steigen da sehr gerne sehr, sehr früh ein und unterstützen auch bei der Planung, unterstützen zum Beispiel auch beim Aufbau der Möglichkeit, dass man so eine Übung letztlich auch sauber evaluiert. Mhm. Und damit meine ich, dass Lernziele beschrieben sind, dass man auch weiß, was schaue ich mir denn an? Habe ich irgendwie Ziele bei einzelnen Funktionsträgern? Was baue ich für Checklisten dann auch für einen Evaluator auf? Da können wir helfen, da können wir unterstützen, bis hin, dass wir bei der Übung mit vor Ort sind, dass wir dann auch diesen Part eines oder der Evaluation übernehmen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie umfangreich ist es. Wie viele Leute müssen wir schicken? Bis jetzt war das immer so, dass wir einfach zusätzlich mit da waren und einfach bestimmte Punkte übernommen haben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, und das ist ein offenes Angebot, das wir liebend gerne allen machen, alles, was hier beweglich im BeizBE vorhanden ist, das bringen wir auch dahin, wo es benötigt wird. Also wenn jemand 10 schwere Puppen für eine Übung braucht, dann kostet das in der Regel eine Absprache und dann kommen die dahin oder sie werden abgeholt. Und wenn jemand einen High-Fidelity-Simulator braucht, dann gibt es hier einen, den man sich ausleihen kann.
Genau, also vorausgesetzt, er wird halt hier nicht gebraucht und er kommt wahrscheinlich unversehrt wieder.
Klar.
Genau.
Wobei das, also auch da darf man sich jetzt nicht, wir sind da jetzt nicht im Überformalismus, sondern das findet dann in einem ehrenamtlichen Kontext statt, im Sinne von, du brauchst einen High-Fidelity-Simulator, kannst du ihn bedienen oder sollen wir jemanden mitschicken? Und versichert haben ihn wir. Also von daher, da ist erstmal alles gut. Ja.
Okay, also das heißt, man könnte potenziell Ressourcen nutzen im Sinne von, ich leihe mir was aus. Könnte ich sagen, ich brauche jetzt mal eure Halle für, ja, meine, gut, das hast du schon, aber keine Ahnung, ich will da irgendwas ausprobieren, das kriege ich daheim nicht hin. Und wir nehmen uns jetzt mal die Zeit und von mir aus, von euch brauche ich eigentlich nur den, der die Regie macht. Geht sowas auch?
Absolut. Das wäre der zweite Punkt gewesen. Und ich hatte eingangs gesagt, unsere Vision ist, dass wir der Hub der Hilfsorganisationen sind. Und das BeizBE ist nicht nur dafür da, dass am Ende wir hier ein Lehrgangsangebot schaffen, sondern wenn jemand die Halle nutzen möchte, die Technik nutzen möchte, und das geht zeitlich, du hast jetzt gesagt, das muss natürlich passen. Klar, wir haben den Lehrgangskalender und wenn die Halle belegt ist, naja, dann ist sie belegt.
Genau.
Ja, ja. Das ist halt einfach so. Aber wenn sie frei ist, kann die Halle jeder nutzen. Und das ist auch nicht so, dass man dann damit rechnen muss, dass da am Ende einer eine riesen Rechnung schickt. Ganz im Gegenteil. Auch das ist unser Auftrag. Und wir reden ja noch über Finanzierung. Es ist am Ende ein gefördertes Projekt. Der Freistaat Bayern hat Interesse daran, dass das Zentrum auch genutzt wird. Und das wird heute auch schon gemacht. Wir würden uns ehrlicherweise wünschen, dass hier jeden Tag eine andere Bereitschaft, eine andere Ortsgruppe da ist, die diese Halle nutzt. Und ob wir dann damit dabei sind oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle.
Genau, jetzt haben wir die Herausforderung, dass Windisch-Eschenbach nicht für jeden gleich ums Eck ist.
Ja, Geretsried auch nicht.
Ja, das, genau. Okay, sehr gut. Aber da kommen wir ja noch dazu. Das vielleicht als letzte Frage in dem Zusammenhang. So individuelles Training, also ja, ist schon ganz nett, was ihr da anbietet, aber ich brauche erstens, zweitens, drittens, viertens. Auch sowas könnte man mal äußern und ihr würdet es dann sagen, ja, kann man sich vorstellen, welcher Aufwand entsteht dadurch, oder?
Die Frage nach, was kann an Individualtraining passieren? Alles. Die Frage ist immer, können wir es aus der Schublade ziehen, weil wir es schon haben, im Sinne von, wir nehmen ein Drittel aus dem Lehrgang 1, ein Drittel aus dem Lehrgang 2, ein Drittel aus dem Lehrgang 3. Überhaupt kein Problem. Kann auch unter geförderten Konditionen stattfinden. Da haben wir auch extra bei unserem Haushalt genau solche Lehrgangsslots eingeplant. Weil diese Anfragen gibt es und die können wir natürlich auch total gerne dann diesen Wunsch erfüllen. Und dann gibt es natürlich auch Anfragen oder die Fragestellung, können wir irgendwas machen, was es noch nicht gibt? Und dann sagen wir immer, es funktioniert erst einmal alles. Wir müssen uns halt überlegen, wie viel Arbeit muss man da reinstecken und natürlich auch, wer unterstützt an welcher Stelle. Aber das oberste Ziel ist immer, wir machen es irgendwie möglich. Ja, und entweder machen wir es hier bei uns möglich oder auch in der Fläche.
Genau, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen Richtung Organisation. Du hast ja vorhin schon gesagt, wer hierher kommt. Wie viele TeilnehmerInnen erreicht ihr im Jahr ungefähr? Was kann man sich da vorstellen?
Also wir sind jetzt natürlich, wir müssen trennen zwischen tatsächlich dem Präsenzangebot, das wir hier schaffen, und allen Online-Angeboten, die wir haben. Wir haben ja eine E-Learning-Plattform, wir haben selber auch einen Podcast, wir haben Webinare, die wir anbieten, heißt bei uns Forum BeizBE. Also wir müssen im Grunde genommen zwischen Präsenzteilnehmern und zwischen Online unterscheiden. Und dann haben wir natürlich noch die dritte Sparte aller, die uns sonst noch nutzen, vordergründig im Moment Polizei, Bundeswehr, THW, die sehr, sehr oft da sind und auch wirklich hohe Teilnehmerzahlen generieren. Aber die will ich jetzt mal ausklammern, die nehmen wir nicht mit rein. Im Moment haben wir im Jahr 2025 knappe 1000 Teilnehmerplätze gehabt, übers Jahr verteilt auf verschiedene Lehrgänge in Präsenz, genau. Das wird jetzt nächstes Jahr nahezu verdoppelt. Liegt natürlich eben an dem Wachsen, das wir ja im Moment erfreulicherweise durchmachen können. Wir werden ja immer größer bis eben zum definierten Ausbau dann im Jahr 2030. Da ist am Ende dann letztlich das Ende des Ausbaus erreicht. Aber bis dahin wächst natürlich die Kapazität und damit steigt auch die Teilnehmerzahl. Einfach schlicht, weil mehr Lehrsäle zur Verfügung stehen, mehr Platz da ist zum Trainieren. Also dieses Jahr 1000, nächstes Jahr ungefähr 1850 und in 2027 sind wir dann schon bei 3300 Teilnehmerplätzen, die wir jetzt im Moment konzeptionell vorsehen und auch im Lehrgangsplan einplanen.
Warte, 2027 3300 Teilnehmer in Präsenz.
In Präsenz, ja. Also das ist das, was wir an Kapazität, das ist jetzt mal so der definierte nächste Schritt. Genau. Okay. Bis 2027 ist es geplant. Da reden wir aber noch nicht von einer Volllast auf der Fläche, sondern da ist immer noch Kapazität da, dass man zwischendrin natürlich auch die Fläche für sich selber nutzen kann. Also die Bereitschaft aus, nämlich meine eigene Fürstenfeldbruck, kommt und will 3 Tage trainieren. Das ist da nicht mit drinnen, sondern das ist unser Lehrgangsangebot, das wir zur Verfügung stellen. Wenn wir uns die Online-Teilnehmer anschauen, da sind wir, wenn wir Forum, E-Learning, Podcast zusammenzählen, im Jahr in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Okay. Wir waren jetzt dieses Jahr im letzten Dashboard im Oktober, waren wir zusammengezählt, so knapp bei 50.000.
Okay.
Ich glaube 48.
So E-Learning oder Online-Lehre, welche Rolle spielt das für euch?
Also wir versuchen letztlich einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, das wir hier auch in Präsenz zum Trainieren als Trainingsangebot haben, dann versuchen wir dann dazu natürlich auch ein E-Learning anzubieten, das einfach zeitlich, örtlich völlig flexibel irgendwo konsumiert werden kann. Und wir bieten dann auch zu bestimmten Themen eben vertiefende Foren an. So, Forum steht für Webinar. Also ich habe letztlich einen definierten Zeitpunkt und da kommen Leute zusammen und wir haben einen Referenten, eine Referentin, die dann über eine Stunde eben was zu einem Thema erzählt. Und das findet zum Beispiel jeden Monat statt. Es gibt jeden Monat ein Webinar, ein Forum bei ZB. Da bestehen die Themen eigentlich immer im ganzen Jahr fest. Und da haben wir zwischen 500 und 1500 Teilnehmer pro Forum. Also das ist schon immer sehr, sehr gut besucht. Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Thema an. Mhm. Klar, wenn man zum Beispiel eine Einsatznachbesprechung oder eine Einsatznachschau macht zu irgendeinem spannenden Einsatz, das hat natürlich eine Sogwirkung, ist ein hohes Interesse da. Wenn man über so Kommunikationsthemen spricht, im Blackout-Fall auch. Und dann hatten wir zum Beispiel ein Forum, da haben wir den polizeiärztlichen Dienst vorgestellt und wie sich die Polizei darauf vorbereitet. Da war die Resonanz auch sehr, sehr gut, aber natürlich im Verhältnis zu einer Einsatznachschau jetzt nicht so hoch.
Genau. Ja, okay.
Aber im Mittel immer so runde 500 Leute, die sich da einwählen. Es gibt Orgelpunkte, das ist auch immer ganz wichtig.
Also Fortbildungsanerkennung quasi.
Ja, wir haben für die relevanten Themen auch Blackpunkte. Also da sind wir schon sehr dahinter, dass auch da Mehrwerte generiert werden. Und eben über E-Learning, Podcast, Webinar schon sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen.
War das von Anfang an der Plan oder hat das eine Rolle gespielt, dass ihr im Prinzip erstmal begonnen habt und dann war erstmal Pandemie und dann war wahrscheinlich mit echten Training erstmal Essig?
Ja, tatsächlich. Also ich am Ende beweisen kann ich es nicht, aber ich halte diesen Effekt, dass wir eben ganz zu Beginn der Corona-Zeit gestartet sind und dann sehr schnell zusperren mussten. Wir haben uns immer an die Regularien gehalten, die auch für die Feuerwehrschulen gelten. Und so hatten wir es mit dem Freistaat auch vereinbart. Und es war im Grunde genommen so, dass wir gezwungen waren, ganz am Anfang auf online umzustellen. Und das haben wir dann auch relativ flott hinbekommen. Und wenn man mich heute danach fragt, wie gesagt, beweisen kann ich es natürlich nicht. Aber ich halte es schon für einen Erfolgsfaktor, weil wir natürlich wahnsinnig schnell eine hohe Durchdringung hatten. Mhm. Ja, weil einfach viele Leute dann mit uns in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und dann da natürlich auch Freude dran hatten, dass zumindest ein bisschen was gelaufen ist während der Corona-Zeit.
Ja, das könnte man sagen, könnte ein positiver Effekt sein.
Absolut.
Wie war das für euch als Team, zu sagen, okay, wir stehen jetzt am Anfang und wir reißen jetzt an und so und dann erstmal bam, Schluss.
Da waren wir noch natürlich viel, viel kleiner, als wir das jetzt sind. Und das Team hat es damals, ich glaube, man kann sagen, super sportlich genommen. Und dann
machen wir jetzt online. Schauen wir halt, was wir draus machen. Ja, okay.
Genau. es blieb uns ja auch nichts anderes
ja,
übrig.
Ja, irgendwie also, nicht, das stimmt schon.
Genau. Nein, aber das hat super funktioniert und ich halte es auch am Ende für einen Erfolgsfaktor, weil wir eben so klein waren und weil die Abstimmungswege einfach kurz waren und wir gesagt haben, das machen wir jetzt einfach.
Mhm. So, aufwachsen, das schauen wir uns ja gleich noch an, was ihr da plant, bis 27 und bis 30. Was man hier nicht kann, egal ob es jetzt mit 1.000 oder mit 3.300, ist ja übernachten. Also ihr habt keinen Hotelbetrieb, sondern ihr macht hier Training und die Hotellerie drumherum macht quasi die Logistik für den Rest.
Genau. Das ist aber auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, die man zusammen mit dem Freistaat Bayern so getroffen hat. Der Freistaat Bayern oder für den Freistaat Bayern ist das ein Strukturförderprojekt. Deswegen ist es auch Windisch-Eschenbach und nicht München oder die Nord-Süd-Achse von Bayern. Genau. Am Ende hat sich dieser Standort hier in Windisch-Eschenbach nur als positiv herausgestellt, weil wir hier alles haben, was wir brauchen. Und natürlich ist das Grundargument immer, da muss ich aber ganz schön weit hinfahren. Aber wenn man ehrlich ist, irgendwer muss immer weit fahren. Ja, völlig egal, wo es ist. Von daher sagen wir, es ist, wie es ist. Und für uns ist das hier ganz großartig. Und im Rahmen dieses Strukturförderprojektes hat man sich eben auch ganz bewusst dazu entschieden, eben die Hotellerie im näheren Umfeld zu nutzen. Wir haben da inzwischen super Kooperationen. Das funktioniert völlig reibungslos. Und am Ende kann sich natürlich die entsendende Stelle, der Kreisverband, die Ortsgruppe selber entscheiden, ob sie jetzt aus dem Kontingent des Hotels von uns ein Hotelzimmer nimmt oder selber bucht. Das ist der Vorteil, sage ich mal. Also man hat da jetzt keine direkte Abhängigkeit. Aber eigentlich organisieren wir das und damit funktioniert das auch eigentlich für den Teilnehmer völlig reibungslos. Und die Hotellerie hier im Umfeld profitiert natürlich wahnsinnig davon, weil die eben neben der Naherholung auch jetzt uns haben.
Genau, ist es, also jetzt bei denen ist es ja irgendwie offensichtlich, weil da kam plötzlich jemand und ja, übrigens, wir hätten hier öfter mal Gruppen, wie schaut denn das aus? Aber werdet ihr jetzt hier in der Region auch wahrgenommen als Akteur?
Ja, absolut.
Okay, wo fällt das auf oder was gibt es da? Entstehen da auch irgendwie Kooperationen oder wie kann man sich das vorstellen?
Da entstehen Kooperationen im Bereich Catering, im Bereich Hotel, im Bereich jetzt hier mit dem Bau. Wir versuchen natürlich auch unsere Baustelle so gut wir es steuern können. Wir müssen viel auch natürlich öffentlich ausschreiben und vergeben, dann ist man da eingeschränkt. Aber unser Ziel ist es natürlich immer, auch letztlich die regionalen Firmen dann zu nutzen. Und das hat schon Strahlkraft und wird sehr, sehr positiv angenommen von allen, die da sich mit engagieren in diesem großen BZBE-Projekt. Aber auch das ist letztlich ein Prozess, der jetzt ja schon seit 2019 so voranschreitet. Und vieles hat sich da auch im Verlauf erst ergeben.
Mhm. Ja. Finden die Trainings unter der Woche oder am Wochenende statt? Oder beides möglicherweise?
Beides, wobei man sagen muss, vordergründig am Wochenende. Es ist so, dass die Trainings, die eben unter diesem Kontext besondere Einsatzlagen stattfinden, einen Entgeltfortzahlungsanspruch entfalten. Also man kann für alle Trainings, an denen man teilnimmt, quasi diese klassische Artikel 17 Freistellung und Entgeltfortzahlung beim Arbeitgeber beantragen. Das zahlt der Freistaat auch. Aber wir wissen natürlich auch, dass das ein System ist, das ist im Bereich der Waisenhilfsorganisationen so mäßig etabliert.
Noch ungewohnt ist,
genau. Genau. Von daher haben wir natürlich auch gelernt, dass wir viel Angebot schaffen können. Es muss auch angenommen werden. Und von daher machen wir unter der Woche dann eher Notfallsanitäter, Schulen, die Teilnehmer schicken oder eben geschlossene Gruppen, mit denen man das dann ganz explizit ausmacht, kommt doch unter der Woche. Es gibt eben diesen Entgeltfortzahlungsanspruch für die Arbeitgeber. Ist am Kommen, es wird immer mehr. Aber vordergründig sind wir am Wochenende unterwegs.
Genau, aber das heißt, weil es eine Fortbildung für den Katastrophenschutz explizit ist und weil ihr das wahrscheinlich auch enger mal committed habt, Artikel 17 bezieht sich aufs Bayerische Katastrophenschutzgesetz und da gäbe es eben einen Anspruch auf Freistellung und Lohnfortzahlung.
Da gibt es eine Positivliste vom Ministerium, okay. Da sind alle Ausbildungen aufgelistet, die eben darunter fallen und da fällt das BZBE-Angebot nahezu in Gänze drunter. Es gibt ein paar kleinere Ausschlüsse,
ja, okay.
Genau wie zum Beispiel diesen Simulationslehrgang, wo wir letztlich Multiplikatoren schulen, der fällt nicht drunter, aber das, was man eben unter besondere Einsatzlagen subsumieren kann, ist alles erfasst.
Genau, das heißt auch, wer einen Arbeitgeber hat, der da prinzipiell mitspielt, da könnte man durchaus selbstbewusster werden und das vielleicht dann auch mal unter der Woche
machen.
Wie das ja zum Beispiel an den Lehrgängen der Feuerwehrschulen
da
typisch ist.
Am Wochenende, glaube ich, gar nichts.
Ja, genau. Ja. Ja, du hast das schon angesprochen, also wir sind ja jetzt heute in dem, was ihr als erstes genutzt habt, dieser Halle.
Genau.
Und in Wirklichkeit ist aber ja noch ein Gebäude schon fertig, was so ein bisschen Richtung Klinik geht. Also das heißt, beschreib mal, was ist denn so drumherum? Und dann ist es eine riesengroße Baustelle gegenüber. Du hast, glaube ich, direkt vor unserem Gespräch warst du da gerade und hast mal wieder geschaut, was so los ist und wie so der Baufortschritt ist und so. Also was passiert da? Und ich habe verstanden, da gibt es ja mal ein Entwicklungsziel für 2027 und dann eins für 2030. Genau. Was passiert da drumherum?
Also wir haben uns ganz am Anfang mit dem Freistaat Bayern darauf verständigt, dass wir eben in mehreren Phasen unterwegs sind. Letztlich auch, weil wir natürlich ganz, ganz kritisch selber hinterfragt haben, wirkt das denn, was wir da machen? Ist es zielführend? Wird es überhaupt angenommen? Wir haben ja im Grunde genommen was ganz Neues geschaffen und haben dann eben hier in der Halle, in der wir jetzt gerade auch sitzen und in der jetzt die letzten zwei Tage der Lehrgang stattgefunden hat, haben wir angefangen, haben letztlich so eine Art ersten Schritt, Phase 1 nennen wir es immer, geschaffen und da angefangen eben Erfahrungen zu sammeln. Und dann mit dem Freistaat Bayern haben wir dann 2021 und 2022 entschieden, dass wir eben in die zweite Ausbaustufe einsteigen und eben mehr Trainingsfläche schaffen, mehr Möglichkeiten auch schaffen, in verschiedenen Settings zu trainieren. Und du hast jetzt schon gesagt, die zweite Halle letztlich, die schon fertig ist, die ist auch schon vollständig im Betrieb, bildet im Grunde genommen medizinische Umgebung ab, wobei ich das immer sehr, sehr gerne öffne, weil natürlich haben wir in der Ausstattung erstmal eine Art Notaufnahme nachgebaut. Da gibt es einen Schockraum, ein Intensivzimmer, eine ISO-Schleuse. Also alles, was man eigentlich so aus der klassischen Notaufnahme kennt. Für uns ist das Gebäude aber eigentlich viel mehr, weil am Ende ist es ein Gang und da sind links und rechts Zimmer. Und wir haben zum Beispiel im Lager auch Kindergartenmöbel stehen. Mhm. Das heißt, man könnte auch ganz flott aus dieser Notaufnahme einen Kindergarten bauen.
Genau, also ja. Das heißt, es gilt ja wiederum, wie es hier für die Halle gilt, es müssen alle Räume möglichst
flexibel
für alles nutzbar sein im Sinne von, das ist die Theaterbühne und was da stattfindet, das entscheidet halt dann der Regisseur.
Genau.
Und das heißt aber auch, die Halle, wo ihr begonnen habt, das war halt Halle, fertig und ihr habt es euch so ausgebaut, wie ihr das für eure Zwecke braucht.
Die Halle war komplett leer.
Ja, genau.
Also als wir hier eingezogen sind, war das eine Logistikhalle von einem Logistikunternehmen. Da war nichts drinnen, einfach leer. Und wir haben die komplett innen ausgebaut. Und genauso haben wir es jetzt mit unserer medizinischen Umgebung, bleiben wir mal bei dem Begriff, haben wir es genauso gemacht. Da stand auch die Außenhaut der Halle schon und wir haben innen alle Einbauten letztlich geplant und dann eben auch umgesetzt. Mhm. Aber genauso wie du sagst, es entscheidet der Regisseur, was da drinnen stattfindet. Primäres Ziel war immer, deswegen ist medizinische Umgebung auch richtig. Für uns war immer die Frage, wie können wir denn tatsächlich eine Einsatzlage von Anfang bis Ende komplett abbilden. Und der Anfang heißt nun mal, ich werde alarmiert und das Ende ist in der Regel,
ich übergebe
irgendwo einen Patienten. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Übergabe im Krankenhaus hat ja auch eine andere Seite, nämlich die der Klinik.
Mhm.
Und das Training eines Übergabealgorithmuses und so weiter ist ja auch für die andere Seite interessant. Und wir sind zum Beispiel gerade dabei, Kooperationen auch mit Krankenhäusern aufzubauen, die eben genau den gleichen Schulungsaufwand ja haben und sich auch überlegen, wie können wir denn attraktiv sein, wie können wir Angebote für unsere Mitarbeitenden schaffen, für die Kräfte der Notaufnahme, vollkommen egal, ob sie jetzt pflegerisch oder ärztlich sind, um eben systematisiert, standardisiert trainieren zu können. Und da bietet sich das natürlich super an.
Ja, voll.
Genau. Mhm. Und in die Phase 2, also in die Erweiterung, gehört eben auch unsere große Fläche, die eigentlich später mal der Hauptpunkt wird. Wir reden da von einem Grundstück, das hat ungefähr 25.000 Quadratmeter und da entsteht ein Hauptgebäude mit moderner Schulungsumgebung, aber eben größtenteils Trainingsfläche. Und das muss man sich, das ist ein gemischter Innen- und Außenbereich, aber erst einmal ist es eine große Außenfläche. Da haben wir eine Fußgängerzone am Ende, wir haben einen Bahnhof, da wird ein Zug stehen mit Schienen, mit Lärmschutzwand, mit Bahndamm, so aufgeschütteter Wall. Also wir stellen uns mal vor, da muss jemand einen Patienten drüber tragen mit Steckleitern und alles, was man dazu braucht. Wir haben ein Stück Autobahn, wir haben aber auch, das halte ich immer noch für die spannendste Umgebung, einen Bereich zerstörte Infrastruktur mit einem Trümmerkegel. Also wir haben immer so ein Ahrtal-Szenario im Kopf. Also wir reden jetzt nicht vom eingestürzten Gebäude, sondern eher so von Matsch und Schlamm und ein bisschen Wasser und ein bisschen Trümmer und ein Auto. Das ist, diese Trümmerfläche ist komplett untertunnelt, also man kann auch unterflurig üben, völlig egal, ob man da jetzt einen Einstieg nach unten beübt, also vertikal, oder ob man sich eben unter der Erde in einer horizontalen bewegt. Und auch da wieder ja die Frage, wir fangen bei Rettungshunden an, wir gehen über Technik, suchen Orten bis hin eben zu einer Patientenversorgung im beengten Umfeld. Ein Einsturzgebäude, das tatsächlich kaputt gebaut wird, Rohbauten. Also ganz, ganz viel Umgebung, wo man wahnsinnig viel damit machen kann, wo wir natürlich im ersten Moment Lehrgangsangebote schaffen. Da wird es von uns Angebote geben, die natürlich die Bedarfe abdecken, die die Organisationen mal gemeldet hatten. Hatte ich am Anfang auch gesagt, wie dieses System funktioniert. Aber natürlich auch jemand kommen kann und sagen kann, ich will jetzt auf der Trümmerfläche für mich selber was machen. Mhm. So, da muss man sich natürlich über Sicherheitsvorschriften unterhalten und sowas. Aber das wird funktionieren.
Ich habe mich, also es ist ja wirklich tatsächlich beeindruckend und mich, also ich, Baustelle ist halt Baustelle, aber man sieht halt eben zum Beispiel diese Schienen, wo man sich schon denkt, naja, ist irgendwie außergewöhnlich. Das heißt, es ist ja nichts Alltägliches. Du hast auch schon gesagt, dieses Trümmerhaus, das wird ja nicht eingerissen, sondern das wird kaputt so gebaut, dass es so ausschaut, als ob, aber es ist natürlich in Wirklichkeit erstmal safe.
Genau.
Also sprich, da braucht es ja vielleicht schon besonderes Know-how, sowohl bei Planung und Konzeption, aber auch bei der Ausführung. Wie erlebst du das? Also finde ich das Know-how und haben vielleicht ist es auch tatsächlich für die ausführenden Firmen was Außergewöhnliches zu sagen, aha, haben wir noch nie gemacht, was tut man da eigentlich?
Also eben das Know-how finden wir in den Hilfsorganisationen und wir sind ja am Ende auch nur eine Organisation, die aus den Hilfsorganisationen zusammengesetzt ist und jetzt schauen wir uns mal das Trümmer, einfach nur diese zerstörte Infrastruktur und diesen Trümmerkegel an. Die Expertise dazu sitzt beim THW und mit denen haben wir das konzeptionell ausgearbeitet. Die haben gesagt, was muss da am Ende funktionieren in der Übung, dass tatsächlich ein echter Übungseffekt entsteht. Und dann haben wir das eben so beschrieben und dann eben zusammen mit einem Ingenieurbüro, die bei uns eben den Generalplanervertrag haben für die ganze Umsetzung, da mit einem Bauingenieur besprochen, wie das ausschauen muss. Und der hat am Anfang schon gesagt, das ist herausfordernd. Also er hat bis jetzt nur ganze Häuser gebaut und kaputte Häuser zu bauen, die statisch so sind, dass keiner sich verletzt, ist schon spannend. Aber es macht allen Spaß und alle arbeiten mit. Und ich glaube am Ende, glaube ich nicht, das weiß ich, da bin ich fest davon überzeugt, das Know-how, das da drinnen steckt, kommt von uns allen. Ja. Weil wir natürlich viel erlebt haben, also die Hilfsorganisationen in ihrer Gesamtheit viel erlebt haben. Und das, was hier entsteht, in der Beschreibung, in der Grundkonzeption einfach ganz, ganz viel Input erfahren haben von denjenigen, die eben tatsächlich mit dabei sind. Ja. Und klar sitzen jetzt heute hier im BeizBE Menschen, die ein Faible dafür haben und die das dann natürlich auch im Detail durchdenken. Ganz klar, das passiert bei uns. Niemand muss sich über Steckdosen Gedanken machen, der jetzt bei der Hilfsorganisation da mitgearbeitet hat. Aber die Grundkonzeption, die kommt aus den Köpfen von uns allen. Und das ist es eigentlich, was es so charmant macht.
Okay, aber das heißt, da drüben ist auch systematisch so wirklich ein Outdoor-Bereich geplant, also wo man eben nicht nur jetzt, was alles in der Halle passiert und so, was ja vielleicht auch Vorteile hat, weil man es besser kontrollieren kann und so. Und gleichzeitig ist vielleicht auch nochmal realitätsnäher, du hast schon beschrieben, Bahnhof mit Zug und so weiter.
Genau.
Also das heißt, das wird so ein, erstmal so ein Abenteuerspielplatz, wo man halt dann bestimmte Dinge machen kann, aber halt in groß so.
Das ist ein schöner Begriff, wir nutzen den auch manchmal. Das ist genau so, muss man das verstehen. Wir haben natürlich oben auf der großen Fläche deutlich mehr Outdoor-Bereiche als Indoor, aber auf der Fläche steht zum Beispiel auch ein Gebäude, das heißt bei uns ganz technisch immer Multifunktionshaus. Da haben wir Schulungsräumlichkeiten drinnen, reduziert Laufwege auf der großen Fläche und Sanitärflächen und so ein bisschen Teeküche, dass man sich einen Kaffee machen kann. Und unten drinnen ist aber dieses Haus komplett in das Übungsgelände eingebettet. Das heißt, da gibt es zum Beispiel am Anschluss an die Trümmerfläche, das steht also quasi direkt neben der Trümmerfläche, ist dann die Straße zerstört, die vor an diesem Haus vorbeiläuft, sodass sich das wirklich nahtlos in dieses Gesamtbild einbettet. Und auf der anderen Seite von dem Gebäude habe ich aber ein Café mit Innen- und Außenbereich, das nicht in die Trümmerfläche eingebettet ist, sondern eben in den Straßenzug, der eben auf der gegenüberliegenden Seite von dem Gebäude ist. Also das ist so ein bisschen, du hast vorher gesagt, Theater und Bühne. Genauso muss man sich's vorstellen. Das ist einfach von jeder Seite anders.
Das fand ich übrigens hier auch in der Halle spannend, weil ihr habt ja so Zwischenwände, so Vorhänge, die man runterlassen kann. Und das führt aber genau dazu, dass ich sage, ich habe jetzt einmal den Ausschnitt, der hier relevant ist. Und ich kann aber zum Beispiel auch ein ganz anderes Szenario schon vorbereiten,
genau.
Während da ein Training läuft und die Teilnehmer wissen aber nicht, was da passiert und haben da überhaupt keinen Einblick. Und im nächsten Moment, wo sie da reinlaufen, sind die Vorhänge halt anders und dann sehen sie einen anderen Ausschnitt.
Genau so.
So, das ist jetzt wahrscheinlich im Freien ein bisschen schwieriger. Also wenn, da sehe ich halt, was los ist. Aber das ist auch so was, wo man den Eindruck hat hier, das ist irgendwie schon auch durchdacht zu sagen, ich nutze halt die Ressource optimal und schaue halt auch, dass die nicht jetzt vorher schon gesehen haben, aha, da liegen vier rum und schau, da ist der hinterm Bus, den musst du auch noch mitdenken und so.
Absolut. Und man muss natürlich auch immer im Blick behalten, das Training wird sich auch verändern, wenn wir auf der Freifläche sind. Also ich mache es an diesem Gebäude fest, das kaputt gebaut wird. Ja, da gibt es eine Kante. Ja, also da bricht dieses Gebäude, hat im Grunde genommen, da fehlt eine ganze Wand, eine ganze Außenwand. Das heißt, ich kann in das Haus reinschauen. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wenn sich da Einsatzkräfte oben im zweiten Stock, also das ist zweites Stockwerk plus Dachgeschoss von der Höhe her, da darf natürlich keiner runterfallen. Das heißt, da sind wir ganz sicher nicht mehr in dem Bereich, dass da kein Trainer dabei ist, sondern da wird immer ein Trainer mit den Teilnehmern dabei sein und sagen, du pass mal auf, da ist eine Kante und da gibt es einen rot gestrichelten Bereich auf dem Boden und da kannst du dich nur bewegen, wenn du gesichert bist, weil niemand möchte, dass sich jemand verletzt. Also ich will damit sagen, das Training wird sich natürlich auch verändern im Sinne einer Weiterentwicklung, weil wir andere Möglichkeiten haben. Und wir werden auf einer Trümmerfläche ganz andere Sachen trainieren können, wie jetzt hier in der Halle. Da geht es vielleicht um Suchen und Orten. Das heißt, die Art des Trainings wird sich erweitern.
Dieses Prinzip zum Beispiel dieser Videoanlage, die das alles verfolgt und auch ja mit vielen Raummikrofonen und so weiter, ist das für die Außenfläche auch geplant oder ist es dann nicht mehr möglich
eigentlich? Doch. Das ist für die Außenfläche auch geplant mit einem sehr, 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 sehr spannenden Konzept. Wir bauen im Grunde genommen jetzt hier in der Halle, haben wir ja die Kameras fest eingebaut. Das heißt, wir haben fast nahezu eine 360-Grad-Überwachung. Das ist natürlich sehr, sehr kostenintensiv und auch die Frage nach, wie viel Invest leistet man denn, muss natürlich vernünftig beantwortet werden. Das wäre völlig unwirtschaftlich, an jedes Eck eine Kamera zu schrauben. Das machen wir natürlich auch nicht. Wir haben eine Abteilung bei uns im BZB, die heißt Kompetenz und Innovation. Das sind zwei Kollegen, die sich im Grunde genommen nur damit beschäftigen, sich mit Technologiepartnern zu vernetzen, auch mit Hochschulen, mit wissenschaftlichen Einrichtungen, um letztlich Technologien und Ideen einzubringen, die uns eben vorwärts bringen. Und aus dieser Abteilung raus ist eine Kooperation mit Vodafone entstanden. Und unser Ziel ist es, dass wir die gesamte Video- und Audiotechnik letztlich in ein 5G-Netz bringen, das es bei uns am Campus gibt. Und wir kriegen einen eigenen Mobilfunkmasten aufs Dach. Der wird von Vodafone nahezu gesponsert. Also wirklich sehr, sehr, sehr gute Konditionen. Weit weg von dem, was es unter normalen Umständen kosten würde. Und damit ermöglichen wir aber, dass wir sämtliche Komponenten, zum Beispiel aus der Videoanlage, einfach mobil machen, weil am Ende hinten halt irgendwie ein 5G-Modem dran ist. Mhm. Und das funktioniert dann über einfach eine Technologie, die Vodafone zur Verfügung stellt, einfach im Mobilfunknetz.
Das heißt, ich sage dann, okay, da ist das Szenario, da stelle ich die Kameras auf, die haben einen Strom, die
1,
haben
3, 5, 7 Netz, und fertig. Die sind drinnen und dann funktioniert das,
okay. Genau. Du bist schon zu den Kooperationen, fast wären wir schon zur Finanzierung gekommen, aber wenn du schon die Kooperationen ansprichst, also das waren jetzt Unternehmen, ich habe wahrgenommen, ihr habt auch tatsächlich viel Forschungskooperation. Ich glaube, ein Beispiel wäre tatsächlich diese Virtual Reality-Umgebung. Sag mal, was gibt es da so für Kooperationen? Und du hast auch gerade schon ein Beispiel, wie profitiert ihr da möglicherweise? Also was passiert da an Kooperationen und wer profitiert da wie?
Also es profitiert am Ende immer die Einsatzkraft, die bei uns trainiert oder die Hilfsorganisationen, die an diesem Netzwerk partizipieren kann. Und das ist auch immer unser ganz expliziter Wunsch. Wir machen nichts, was wir hier drinnen machen, machen wir für uns selber. Das ist ja kein Selbstzweck, den wir hier verfolgen, sondern ich sage immer, wir sind ein klassischer 100% Dienstleister der Hilfsorganisationen. Und Profiteure sind all diejenigen, die letztlich entweder hier die Leistung in Anspruch nehmen, die das BZB anbietet, oder eben die Hilfsorganisationen, die selber anknüpfen können an irgendwelche Themen. Wir haben verschiedene Kooperationspartner, mit denen wir wirklich viel machen. Einer davon ist eben Vodafone. Der zweite Kooperationspartner ist die Universität der Bundeswehr in München. Mit denen machen wir richtig viel. Zum Beispiel eben auch die VR-Umgebung, die wir hier im Bestandsgebäude geschaffen haben. Da geht es aber am Ende gar nicht so sehr, dass man jetzt auf Teufel komm raus eine VR-Umgebung schafft, weil wenn wir uns an den Anfang erinnern, was wir vorher schon besprochen haben. Es geht ja tatsächlich um Realitätsnähe, ich brauche eine Haptik, ich muss irgendwas anfassen können. Das alles habe ich ja in der VR-Umgebung nicht. Deswegen sagen wir immer, das kann auch das Training nicht ersetzen. Ja, das ist sehr, sehr gut, das quasi als Zusatz zu liefern, aber nur VR halten zumindest wir für nicht ausreichend, um tatsächlich einen Lerneffekt zu erzielen. Ja. Was wir aber machen, ist, dass wir da ein Führungsszenario darstellen, wo es gar nicht darum geht, eben hands-on zu arbeiten, sondern in dem VR-Szenario geht es um eine Lageerkundung. Also da muss man eine Lage erkunden und jetzt sind wir wieder, es ist vollkommen egal, ob das der HVO ist oder der erste RTW oder der ELAD oder der Orgel, der eine Zweitbegehung macht, völlig wurscht. Ja. Ich begehe ein Einsatzszenario. Das Ziel, das wir mit der Uni damit verbinden, ist, dass wir ein großes Projekt haben. Da steht Stressmessung oben drüber. Und es geht bei der VR-Umgebung zum Beispiel darum, tatsächlich wissenschaftlich zu evaluieren, ob ein solches VR-Szenario den gleichen Stress erzeugt wie ein echtes. Ja, und das messen wir. Und da angeschlossen ist eben wir nennen das Watchful Emergency, ist der Titel von diesem Projekt. Und da geht es darum, tatsächlich Stressmessung bei uns mit den Einsatzkräften zu betreiben und einen KI-Algorithmus zu generieren, der am Ende wiederum dem Trainer im Leitstand sagt, Einsatzkraft A ist gerade im grünen Bereich und Einsatzkraft B ist im roten Bereich.
Wie messe ich sowas? Also Pulsfrequenz, aber was macht man da?
Pulsfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Umgebungsgeräusche, Temperatur, solche Parameter, und die werden abgenommen. Im Moment machen wir das über Brustgurte. Wir wollen es aber am Ende in Smartwatches integrieren. Die Problematik ist, man braucht am Anfang natürlich sehr, sehr gute Datenqualität, dass man den KI-Algorithmus füttern kann, um am Ende von der Datenqualität eben ein bisschen runterzugehen, aber trotzdem ein belastbares Ergebnis zu bekommen.
Okay, aber das heißt, die Partner, die ergeben sich im Prinzip irgendwie, also jetzt in der Wissenschaft aus Forschungsfragen, wo ihr sagt, okay, da haben wir irgendwie ein Interesse dran oder da haben wir vielleicht auch Expertise und könnte sein, die kommen auf euch zu, ihr kommt auf die zu. Und die Industriepartner, da geht es ja um Technologien, die in irgendeiner Art und Weise, also die müssen ja auch wieder für irgendeine Fragestellung oder für eine Problemlösung dann sinnvoll sein oder so.
Genau, also wir haben natürlich auf der einen Seite Kooperationen, wo es auch um die Frage geht, welches Produkt nutzt man am Ende? Ja, und da natürlich ein Interesse auch dann der einzelnen Firmen besteht, dass man sagt, naja, wir wollen, dass ihr uns das nehmt. Total fein, ja, müssen beide Seiten davon profitieren. In der Regel ist es aber genauso, wie du sagst, es besteht irgendein Interesse dran, letztlich etwas zu testen unter möglichst realistischen Umständen. Und die Forschungskooperationen, die kommen in der Regel auf uns zu. Wir forschen selber nicht. Das ist auch letztlich konzeptionell von Anfang an mit dem Ministerium auch so besprochen, dass das bei ZBE keine klassische Forschungseinrichtung ist. Aber wir partizipieren dann als assoziierte Partner und stellen letztlich Know-how zur Verfügung, stellen Fläche zur Verfügung und stellen natürlich auch die Möglichkeit zur Verfügung, dass das halt einfach in der Standardisierung der Lehrgänge auch dann einfach vielfach erprobt werden kann.
Habt ihr von da auch Feedback genau in die Richtung zu sagen, boah, das ist ja ein spannendes Setting, das haben wir sonst nirgendwo, das ist genau das, wo wir das ausprobieren wollen?
Also du meinst Feedback von den Einrichtungen? Von den Partnern. Ja, absolut. Absolut. Ja, und vor allem der hohe Grad der Standardisierung ist halt super interessant, weil man vergleichbare Daten erzeugt.
Okay.
Ja. Und gerade jetzt in diesem Bereich Stressmessung erhoffen wir uns, und in den Grundzügen funktioniert es schon, da haben wir eine eigene Software entwickelt, dass man tatsächlich am Ende eine Art Stressampel hat, ja, und eben nochmal besser das individuelle Stresslevel steuern kann und die Trainer dazu in die Lage versetzt, halt zu sagen, okay, mit der Gruppe müssen wir ein bisschen Gas geben, aber auf A muss man gucken.
Ja, genau.
Oder man muss eben insgesamt ein bisschen reduzieren, weil wir überfordern die Gruppe. Und das ist am Ende in jedem Training das oberste Ziel. Mhm. Es muss jeder mit einem Lerneffekt nach Hause gehen, und es darf keiner heimgehen, der sagt, boah, das war total langweilig. Mhm. Und es darf keiner heimgehen, der sagt, also mache ich nicht mehr.
Ja, genau. Ja, okay.
Geht beides nicht.
So, nachdem wir schon 2-3 Minuten sprechen, können wir jetzt mal gucken auf das Thema Finanzierung. Rechtsform haben wir schon gestreift. Letzten Endes, das wird ja schon klar. Also das ist ein gewisser Aufwand, der hier entsteht. Infrastruktur, Personal, genau. Die Trainer werden das nicht nur für Gotteslohn machen und so. Also wer bezahlt das?
Genau, also am Ende hat man sich 2016 mit der Frage des Inhalts beschäftigt, mit der Frage, was machen wir denn da eigentlich? Und im Verlauf kam dann völlig logisch die Frage auf, und wie? Wie setzen wir es denn um? Und man hat da alle Modelle diskutiert. Also da war die Fragestellung, macht es das Rote Kreuz alleine? Das war die Fragestellung, macht es die Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz? Findet sich aus der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz ein kleinerer Kreis, die das zusammen machen wollen? Das ist das Modell, das wir dann gewählt haben, weil wir ja ARGBVS 7 haben und wir haben aber nur 4 Gesellschafter, genau. Also im Grunde genommen die 4 Hauptleistungsträger. Oder macht es vielleicht auch der Freistaat Bayern selber?
Genau, das war so eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, weil es gibt ja so eine Infrastruktur zum Beispiel mit den staatlichen Feuerwehrschulen. Vollkommen, und die haben zwar richtig. Im Namen das Thema Feuerwehr, aber letzten Endes, wenn man, also es geht ja um Katastrophenschutz, und Katastrophenschutz ist erstmal Aufgabe des Landes. So.
Genau. Aber natürlich muss man auch sagen, als Hilfsorganisation, jetzt als BRK und auch die anderen Organisationen, die am Katastrophenschutz mitwirken, haben ja auch eine Selbstverpflichtung letztlich über ihre Aufgabe, der sie sich verschrieben haben. Und man hat sich am Ende mit dem Freistaat eben auf ein Konstrukt verständigt, das sinngemäß lautet, wir haben eine höchstmögliche Förderquote des Freistaates. Und da reden wir in Prozentzahlen von 90%. Also der Freistaat Bayern fördert 90% aller Aufwände beziehungsweise des Betriebsergebnisses, wenn wir von der GmbH sprechen, die anfallen. Und die Hilfsorganisationen, beziehungsweise richtigerweise die Gesellschafter, also die vier, die drinnen sind, leisten die verbleibenden 10%. Dafür
bezieht sich aber auf Investitionen und Betrieb quasi,
bezieht
oder?
Sich auf alles.
Okay.
Mhm. Bezieht sich erstmal auf alles. Mhm. Ja, es ist immer die Frage, wie rechnet man es aus am Ende? Aber erstmal bezieht sich es auf alles. Es bezieht sich auch auf das Projekt selbst, das immer noch in der Hand der Hilfsorganisationen ist. Also das Projekt bei ZBE besteht nach wie vor und wird federführend vom Roten Kreuz und den Maltesern letztlich vorangetrieben. Man hat aber eben über die Konstellation Freistaat Bayern übernimmt die höchstmögliche Quote von 90%, sowohl auf der Projektförderungsseite als auch auf der institutionellen Förderungsseite, wenn es um den Betrieb geht. Die Gesellschafter tragen 10%. Dafür ist es aber eine Tochtergesellschaft der Hilfsorganisationen, die eben nicht unter letztlich staatlich organisiert und strukturiert wird. Das bedeutet für die Organisationen Freiheit. Wir können letztlich selber entscheiden, in welche Richtung wir das entwickeln wollen. Klar gibt es ein großes Ziel und gibt es natürlich auch Regulative drüber und es muss im Förderrahmen bleiben. Also es ist nicht frei im Sinne von, wir sind völlig frei, was wir tun. Aber erst einmal können wir frei gestalten. Und darauf hat man sich verständigt und für dieses Konstrukt haben sich eben damals das Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter und der Arbeiter-Samariter-Bund bereit erklärt. Und so ist dann eben die GmbH entstanden. Und heute ist es so, dass wir bei ZBE, also in der Gesellschaft selber, zwei Förderbereiche haben. Das ist einmal eben alles, was mit Investitionsvolumen zu tun hat. Also wir bauen ein Haus, wir kaufen Material, wir bilden Menschen aus, damit sie das am Ende leisten können. Also jetzt im Blick auf die eigenen Hauptberuflichen oder auf die Honorarkräfte. Und wir haben eine Betriebskostenförderung. Und die Betriebskostenförderung richtet sich immer nach dem Defizit. Ja, und insgesamt ist natürlich die gesamte Finanzierungssystematik immer so, weil wir ja eben unter geförderten Bedingungen arbeiten. Und das beste Beispiel ist immer, wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass wir train as you fight. Ja, also ich glaube, der aktuelle Preis für ein Tourniquet ist irgendwie 38 Euro. Das muss man ja auch einkaufen. Und das treibt natürlich auch den Preis eines solchen Trainings erstmal in die Höhe, weil es sehr materialaufwendig ist. Der Teilnehmer selber zahlt aber nur eine ganz kleine Teilnahmegebühr und das daraus entstehende Defizit wird eben vom Freistaat Bayern gefördert. Geht natürlich in einem Betriebshaushalt auf, in einem ganz klassischen Jahreshaushalt, aber am Ende profitiert die einzelne Einsatzkraft davon, dass wir eben unter geförderten Bedingungen Angebote machen können.
Okay, kann man das bildlich so sagen an dem Beispiel? Also es gibt einen Teilnehmerbeitrag, keine Ahnung was, also nur mal symbolisch, der wäre 100 Euro.
Ja, das ist gar nicht so weit weg.
Das wäre dann quasi... Also symbolisch würde das bedeuten, weil ja 90% gefördert sind. Also in Wirklichkeit wäre das ein Tausender für den Tag, oder für das Training, zwei Tage.
Genau.
Und er zahlt aber nur ein Hunderter. Kann man das so vereinfacht sagen? Oder?
In der vereinfachten Darstellung ist das richtig.
Mhm. Genau. Okay, und aus der anderen Perspektive könnte man sagen, also du hast ja gesagt, warum macht das nicht einfach der Freistaat Bayern selber? Naja, so ein Stück vielleicht Selbstverpflichtung, ein Stück Mitsprachemöglichkeit. Also könnte man sagen, aus der Perspektive, die Mitsprachemöglichkeit kostet uns halt 10% von den Kosten von dem Spaß.
Auch einfach ausgedrückt, aber ja.
Das ist eine GmbH, das war wahrscheinlich das Vehikel zu sagen, naja, jetzt machen wir das gemeinsam, wie geht denn das? So, deswegen hat man da eine eigene juristische Person geschaffen, oder?
Genau,
so.
Genau. Also wir sagen immer, es ist das Joint Venture der vier Hilfsorganisationen, die sich eben dazu verpflichtet haben und Lust drauf hatten, letztlich das umzusetzen. Und GmbH-Struktur, gesellschaftsrechtliche Gründe letztlich einfach und Gemeinnützigkeit ist klar. Das BZBE selber ist eine zum Katastrophenschutz verpflichtete Organisation. Das hat man in dieses Konglomerat mit aufgenommen. Da steht auch der Freistaat Bayern natürlich dahinter. Und so entsteht im Grunde genommen ein Trainingszentrum, ein Hub, ich nenne es immer sehr, sehr gerne Hub für alle Hilfsorganisationen, den wir ganz mannigfaltig nutzen können. Mhm. Ja, zu sehr, sehr guten Konditionen.
Ist es dieser Förderrahmen, hat der eine gewisse Laufzeit? Also ist das, was ich, für 10 Jahre, für 20 Jahre, für 100 Jahre? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, darauf kann man sich jetzt verlassen?
Ja, also dieses ganze Förderregulativ ist überspannt von einem Bedrohungsakt. Da geht es um die Thematik, darf denn das BZBE eine Leistung anbieten, die ja auch grundsätzlich jeder andere anbieten dürfte auf dem freien Markt? Ja, wir reden von einer, also es geht am Ende um Kartellrecht. Habe ich einen Markteingriff? Ja. Und wenn der Freistaat Bayern fördern würde oder fördert, dann entsteht natürlich erstmal ein Markteingriff, weil wir das einfacher zur Verfügung stellen können, diese Leistung, als jemand anders, der das eben zu Vollkosten weiter berechnen muss. Und deswegen gibt es einen Betrauungsakt, da ist ein sogenanntes DAVI-Freistellungsverfahren, ja, Dienstleistung im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Und das verpflichtet alle Seiten und ermöglicht gleichzeitig eben, dass genau die Leistung, die wir hier anbieten, eben so angeboten werden kann, dass es gefördert ist. Und dieser Betrauungsakt hat 25 Jahre lang Laufzeit von 2019 weggerechnet. Mhm. So, das ist mal der überspannt. Und dann haben wir natürlich Erbbaurechtsverträge, die eben sich alle an diesem Betrauungsakt orientieren, genau.
Okay, als Erbbaurecht heißt aber, ihr seid gar nicht Eigentümer von den Grundstücken zum Beispiel und so.
Genau,
okay.
Wir sind in der Regel haben wir hier Erbbaurechtsverträge, die aber auch so gestaltet sind, dass wir das theoretisch auch über die 25 Jahre hinaus verlängern könnten. Also da hat man von Anfang an natürlich die Perspektive genommen, das muss auch weitergehen können. Aber erstmal ist so der erste Zeitraum, den man spannen kann, den skizziert der Betrauungsakt.
Das ist ein spannender Punkt, den du gerade gesagt hast mit so Frage Wettbewerbsrecht und so. Ja. Gibt es das, dass quasi kommerzielle Wettbewerber sagen, ja, sag mal, Freunde, das hätten wir auch gern gemacht. Gibt es da auch Konflikte?
Nein, gibt es nicht, weil das ja im Grunde genommen ein in sich geschlossenes System ist. Also wir bieten unter dem Dach der Gesellschafter, die Hilfsorganisationen sind, ein Angebot an für die große Masse der Ehren- und Hauptamtlichen in den Hilfsorganisationen. Und dadurch, dass ja trotzdem natürlich wirtschaftlich tätige Unternehmen da sind, die Fortbildungen für Ärzte oder auch für den Rettungsdienst anbieten, die bieten ja nichts in die Richtung an, die wir haben. Mhm. Ja, und da muss man jetzt mal nur, man kann ja immer beispielhaft die Buchstabenkurse nennen, also PHTLS, ITLS. So das
sind so Standard-Vorgehensweisen für Notfallmedizin.
Genau, Buchstabenkurse. Und dieses Angebot haben wir ja nicht. Das heißt, wir treten da in gar keine Konkurrenz. Und dadurch, dass die Konkurrenz nicht da ist, entsteht da auch erstmal kein Problem.
Mhm. Ja. Okay. Diese 10%, die Hilfsorganisationen selber tragen müssen, wo kommen die her?
Das kann ich nicht für jede Hilfsorganisation quasi mit einem Satz beantworten. Also prinzipiell muss man sagen, die Hilfsorganisationen müssen natürlich selber ein System schaffen, wo diese 10% beziehungsweise dann, wenn wir von den 10% auf die Gesellschaftsanteile runterrechnen, jetzt reden wir in einem Rotkreuz-Kontext, also am Ende führt das Rote Kreuz 5,7%, also 57 von 10%, muss das Rote Kreuz am Ende aus dem eigenen Körperschaftsvermögen aufbringen. Wie das Rote Kreuz in sich strukturiert, ist natürlich eine Frage, die das Rote Kreuz auch für sich beantworten muss. Das hat auch jede Hilfsorganisation für sich anders gelöst.
Okay, aber das heißt also Beispiel, weil eben irgendwo müssen ein Mittel herkommen. Also man könnte beispielsweise, könnten jetzt die Hilfsorganisationen für das, was das BZBE für sie kostet, könnten sie zum Beispiel Spenden sammeln. Und das BZBE selber könnte möglicherweise auch Mittel generieren, die diesen Eigenanteil decken oder nicht?
Nicht ganz. Wir haben ja ein Fundraising-Projekt, wo wir auch ganz gezielt eben Mittel versuchen einzuwerben. Geht es aber in dem Fundraising-Projekt um viel mehr. Da geht es auch um Unternehmenskooperationen, um Technologiepartnerschaften, wo man, ich mache ein Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Manitou. So, die machen also Manitou-Teleskopstapler. So.
Ah, ja.
Wir brauchen einen Teleskopstapler. Ein Teleskopstapler, habe ich gelernt, sind sehr teuer. Wenn man mit Manitou eine Kooperation eingeht, dann kann man den für günstiges Geld einkaufen und gleichzeitig schaffen wir aber auch gegenseitige Mehrwerte, weil die natürlich auch im Katastrophenschutz tätig sind. Jetzt weniger im Roten Kreuz, mehr im THW, mehr bei der Bundeswehr. Aber da hat man Schnittmengen und die kann man ja gemeinsam bespielen und damit entstehen letztlich Mehrwerte, die ganz explizit jetzt wieder im BZBE wirken. Da reden wir aber jetzt nicht von dem Euro, der auf irgendeinem Konto landet. Für den Euro gibt es einen Förderverein. Also es gibt einen Förderverein BZBE. Und der ist im Grunde genommen nur dafür da, Spendenmittel von außen einzunehmen. Und der schüttet die dann so, wie sie reinkommen, quasi wieder an die Gesellschaft, danach Gesellschaftsanteil aus.
Okay, aber das heißt, das wäre der Umweg. Also die Spenden, die der Förderverein bekommt, kriegen die Gesellschafter, die das aber wiederum verwenden, um ihren eigenen Anteil am BZBE zu verwenden.
Genau.
Okay, muss man ein bisschen um die Ecke denken. Aber das heißt, also wenn jemand sagt, jawohl, sei es jetzt aus ich hier möchte gerne als Privatperson, das ist mir ein Anliegen,
spenden, genau.
Dann ist da der Förderverein ein sinnvolles Vehikel.
Absolut.
Oder wenn ein Unternehmen sagt, also jetzt am Beispiel, als mit dem Stabler, ich vermute, da hat jetzt Manitou nicht direkt was davon, aber es ist halt mehr so Corporate Social Responsibility, also wir haben da halt Logistikbeitrag zu so Themen da. Aber könnte ja auch sein, Unternehmen hat das Bedürfnis, weil das ja besonders gut gelaufen ist, auch größere Summen da
dann
zu investieren.
Ist der Förderverein.
Sind alle herzlich willkommen, oder?
Genau, absolut, absolut. Und der Förderverein ist letztendlich genau das, wie du es genannt hast, das Vehikel, um das Geld am Ende zu verteilen und zwar auch fair zu verteilen, weil er eben nach den Gesellschaftsanteilen dann auch ausschüttet. Und das ist auch der einzige Zweck, den dieser Förderverein hat. Der nimmt ein und schüttet aus. Und im BZBE nehmen wir selber keine Spendenmittel ein, weil wir das auch gar nicht wollen, weil dann haben wir wieder die Verwendungsfrage dieses Geldes.
Ja. Genau. Und jetzt, wenn jetzt also ein Privater oder auch ein Unternehmen sagen würde, ich mache das und ich will das BZBE da finanziell unterstützen über den Förderverein, was könnte da nur Motivation sein? Warum sollte man sowas tun?
Also wir bieten, sehr, sehr gute Frage, wir bieten am Ende für alle, die letztlich das BZBE über den Förderverein unterstützen und wenn wir jetzt gerade in den Bereich der Unternehmen schauen, gibt es ein BZBE-Sicherheitsnetzwerk, das wir dazu nutzen, letztlich Unternehmen miteinander in Kontakt zu bringen und eben jetzt ganz brandaktuell über Themen wie den Zivilschutz zu sprechen. Mit Input von unserer Seite, mit Input aus den Hilfsorganisationen und aber auch eben dieses Netzwerk, das ja ganz automatisch entsteht und gegenseitig dann Mehrwerte entstehen, weil sich eine Unternehmenssicherheit mit einem Mittelständler unterhalten kann und beide Seiten profitieren können.
Okay, ja, das heißt, es könnte ein tatsächlicher Mehrwert sein, so eine Vernetzung und so eine
Absolut.
Plattform, wo man sagt, das sind so Gleichgesinnte und da profitiere ich vielleicht so. Vielleicht eine Stufe abstrakter wäre ja die Idee zu sagen, naja, das fördert ja die Qualität oder die Vorbereitung von Einsatzkräften, die im Katastrophenschutz unterwegs sind und letzten Endes, das kann uns allen mal zugutekommen, man weiß es halt vorher nicht. So.
Fördert das Gemeinwohl, ja, gesellschaftliche Verantwortung, die man da als Unternehmen, man übernimmt Verantwortung.
Ja, genau.
Ja,
also
genau.
Verantwortung für die Gesellschaft, das war das, was ich vorhin schon so mit diesem CSR-Gedanken habe.
Absolut richtig, genau. Wir lernen, dass es in dem Mittelstand in der Regel diesen CSR-Gedanken so im ganz klassischen Sinne, ja, der ist ja da nicht verankert, weil es keine Strukturen dafür gibt, weil die das ja auch nicht brauchen. Also von daher, das muss man abschichten. Dieses Sicherheitsnetzwerk gibt es schon. Das ist kein Fiktivum, das wir gründen wollen, sondern das existiert. Das kann man sich auch bei uns auf der Internetseite anschauen, da ist das beschrieben. Und da finden auch regelmäßige Treffen statt und das ist super, weil da auch ganz, ganz viel Mehrwerte für die Organisationen, also für uns selber entstehen, weil einfach Blickwinkel und Aspekte mit eingebracht werden, an die wir jetzt als Hilfsorganisation ganz klassisch vielleicht gar nicht denken. Ja.
Genau, das ist vielleicht eine weitere Perspektive von den Kooperationen, die ihr habt und ist eine gute Überleitung zu dem, weil ich habe mir auch tatsächlich eine Überschrift Podcast gemacht. Du hast ja schon gesagt, ihr habt einen eigenen Podcast tatsächlich offensichtlich auch mit der Idee, naja, ich will halt da Leute erreichen und ein bisschen erklären. Und das passt natürlich ganz gut, weil wir sind ja jetzt quasi ein Meta-Podcast, also einer, der sonst auch Podcasts macht oder verantwortet, ist zu Gast im Podcast und sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal. Worum geht's in eurem Podcast?
Ja, also wir haben thematisch zwei Schienen. Wir haben einen Podcast, den wir wirklich ganz klassisch für jede Einsatzkraft draußen produzieren. Da geht es tatsächlich darum, einfach spannende Themen aus dem Bereich Katastrophenschutz, besondere Einsatzlagen zu beleuchten. Das ist die eine Schiene. Die zweite ist, dass wir einen Podcast haben, der ist genauso öffentlich einsehbar, also kann man genauso aufrufen, ist nur, wie gesagt, thematisch ein anderes Feld. Da ist die Zielgruppe tatsächlich das Unternehmen eben in diesem Sicherheitsnetzwerk oder potenziell spätere Spender. Und ich mache es am Beispiel des jüngsten Podcasts fest. Da haben wir zusammen mit Christoph Friedrich, dem Landesgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes und dem Kommandeur des Landeskommandos Bayern, General Hambach, einen Podcast aufgenommen zum Thema, wie verändert sich die Sicherheitslage eben aufgrund der aktuellen Diskussionen rund um den Zivilschutz für die Hilfsorganisationen, für die Wirtschaft selber. Was sind da vielleicht für notwendige Handlungen da, wo man jetzt Schritt für Schritt einsteigen muss? Also wo die Zielgruppe tatsächlich das einzelne Unternehmen ist und nicht jetzt die Hilfsorganisation oder die Einsatzkraft. Ist aber genauso spannend, sich das als Einsatzkraft anzuhören, weil es einfach eine ganz andere Perspektive aufmacht.
Genau, also heißt es aber zu eurem Themenkomplex und im Prinzip für eine ähnliche Zielgruppe, die potenziell hier auch zum Training kommen könnte, ist es halt ein Audioangebot.
Genau.
Also ihr macht ja Online-Angebote auch und so. Warum wolltet ihr einen Podcast machen? Warum macht man sowas heute?
weil wir uns Gedanken gemacht haben darüber, wie erreichen wir die Einsatzkräfte, wie erreichen wir unsere primäre Zielgruppe, und wir uns natürlich auch immer darüber Gedanken machen, wer hat in der heutigen Zeit, wie konsumiere ich Informationen? Und also zum einen haben wir natürlich jemanden, der sich lieber ein Webinar anhört, und jemand, der lieber irgendwie einem Podcast zuhört. Aber ich glaube, es ist auch einfach die Frage, was stellt man als Angebot zur Verfügung, um eben auch denjenigen zu erreichen, der viel im Auto sitzt. Und so, bin nicht der Marketing-Experte, deswegen der Begriff ist ganz sicher falsch, aber ich sage jetzt mal Medienmix. Ja? Mhm, okay. Also einfach unterschiedliche Angebote für eine Zielgruppe zu bestimmten Themen, sodass man halt möglichst viele Menschen erreicht.
Aber ihr stellt den selber her, oder ist das irgendeine schicke Agentur, die das alles drumherum macht?
Wir machen das selber. 100% selber. Mhm. Da kommen Kolleginnen und Kollegen von uns. Da ist immer einer dabei, der das technisch verantwortet, der halt fit ist im Computer und Mikrofon anstöpseln und was man alles so braucht. Und wir schneiden das selber. Wir machen da selber die Endproduktion, und dann wird das online gestellt.
So wie das sein muss. Sehr
100%
schön.
100% Eigenleistung.
Wir werden alles das, was wir heute besprochen haben, wie üblich in den Shownotes verlinken. Gibt's was, was wir vergessen haben, wo du sagst, wenn wir heute über das BeiZBE sprechen, wir dürfen nicht auseinandergehen, bevor wir das besprochen haben?
Jeder muss zu uns kommen.
Sehr gut.
Wir verfolgen das Ziel, dass jede Einsatzkraft zu uns kommt. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, was man jedem mit auf den Weg geben darf: Das BeiZBE ist in den Sphären der Hilfsorganisationen einfach ganz jung. Wir wachsen ja gerade aus den Kindergartenschuhen raus. Und das sage ich ganz offen und transparent und stolz, weil vieles haben wir gelernt und lernen wir noch, und nicht alles, was wir machen, ist 100% perfekt. Ganz im Gegenteil, man wächst. Und wir wachsen aber nicht für uns, weil wir ja nichts, wir ziehen ja keinen Gewinn, sondern wir wachsen letztlich für jeden Einzelnen da draußen, der im Katastrophenschutz einen wertvollen Beitrag leistet. Und wir sind unfassbar angewiesen auf genau diese Rückmeldungen derer, die bei uns sind, weil wir dann nur dann das Angebot verbessern können. Und weil eben das BeiZBE noch jung ist und noch nicht so bekannt ist, und wir immer noch feststellen, dass, wenn wir Katastrophenschutzkongress in Deckendorf jetzt zuletzt sind, Einsatzkräfte zu uns kommen und sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es euch gibt. Ja. Deswegen ist mein Appell: Tragt diese Botschaft raus und werdet nicht müde, uns zu fragen, wer wir sind, was wir machen, was die Hintergründe sind. Wir erzählen das jedem sehr, sehr gerne. Wir haben Material, das wir zur Verfügung stellen können. Die Botschaft muss ins Land, und am Ende muss das Ziel sein, dass wir unser BeiZBE nutzen als Hilfsorganisationen.
Du hast ja das begonnen als Projektleiter, als die Idee entstand, und hast es dann letztlich als Geschäftsführer übernommen. Ja. Woher wusstest du, wie das geht?
Das zu überführen.
Nee, überhaupt. Oder? Also ich fange jetzt mal an, ja, ist ja nett, machen wir ein bisschen ein Projekt, und dann war das aber ein Thema, was man bisher noch nicht hatte, also musste ich da irgendwie reinfuchsen, und dann, übrigens, wir machen da jetzt eine Gesellschaft, könntest du ja vielleicht Verantwortung übernehmen. Woher weißt du, wie das geht?
Gut, also ich glaube, Punkt eins, weil ich letztlich vom Studienhintergrund her einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt im Studium hatte, mit nochmal einem Fokus auf Non-Profit-Organisationen, also ich sag mal, irgendwas dazu hat man irgendwann mal gelernt, so. Der Punkt zwei ist, weil wir es uns getraut haben. Wir haben uns einfach getraut, es zu machen. Und gesagt haben, da kann was Tolles draus entstehen. Und wir für uns die Entscheidung getroffen haben, dass wir Teil davon sein müssen, mit allen Höhen und Tiefen, die damit verbunden sind. Und auch das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, dass nicht alles immer ganz toll ist, sondern in der Rolle, wenn man dann so eine Geschäftsführung übernimmt, ist man natürlich auch mit kritischen Fragen konfrontiert, muss Diskussionen führen. Wir haben uns über Finanzierung unterhalten. Auch dazu entstehen Diskussionen. Total berechtigt. Man muss über die Dinge reden. Aber das gehört genauso dazu wie eben alle tollen Seiten, die da entstehen. Und ich will damit nicht sagen, dass die Finanzierungsfrage keine tolle ist. Ja, aber es ist eine, die diskussionswürdig ist und wo es auch kritische Meinungen dazu gibt. Und die sind ja auch vollkommen berechtigt da. Ich für meinen Teil kann sagen, ich hatte da einfach richtig Bock drauf. Ich hatte richtig Bock drauf, das auszuprobieren.
Ja. Genau, aber wusstest du, was auf dich zukommt? Nein.
Nö.
Genau. Okay.
Nee, das wussten wir nicht, als wir mit dem Projekt angefangen haben. Und das wussten wir nicht, als wir die GmbH gegründet haben. Aber ich kann für mich sagen, es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe es am Anfang gesagt, ich wohne ja im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ich fahre hier jede Woche her. Das sind 250 Kilometer einfach. Aber ich mache das, weil ich richtig Spaß dran habe. Mhm. Und weil es toll ist, zu sehen, was hier entsteht.
Sehr schön. Zum Schluss gibt es zwei Fragen, die wir allen unseren GästInnen stellen und wo du vielleicht wieder ein Stück weit dir und den Rotkreuzhut tatsächlich aufsetzen musst. Nämlich zum einen, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Irgendein Moment, also, der dich geprägt hat oder an den du lange denken musst oder wo du irgendwas, was außergewöhnlich war?
Ich habe nicht das prägende Ereignis, also zumindest, vielleicht habe ich es auch und es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dann war es nicht so prägend. Schließt sich irgendwie gegenseitig aus. Ich habe ein ganz schönes Ereignis aus der wirklich jüngsten Vergangenheit. Und das war die Übergabe meiner KBL-Funktion, beziehungsweise ich war ja erster Stellvertreter und dann zuletzt zweiter Stellvertreter in Fürstenfeldbruck. Also ich habe drei Amtszeiten gemacht. Und die Übergabe dieses KBL-Amtes, das war tatsächlich für mich ganz besonders, weil wir natürlich auch wissen, dass das oftmals schwierige Prozesse sind, die im BRK stattfinden. Entweder weil irgendjemand keinen Bock mehr hat und hinschmeißt oder weil es irgendwie Kampfkandidaturen gibt, so mit Gewalt. Also ich meine, das gehört ja zur Wahrheit dazu. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mein KBL-Amt übergebe, dann will ich das so übergeben, dass ich stolz drauf sein kann, dass das, was ich geschaffen habe, von jemand anderem weitergeführt werden kann. Und das ist mir gelungen. Es ist gelungen, das an zwei junge Kollegen beziehungsweise einen Kollegen und eine Kollegin zu übergeben, die das weiterführen. Und zwar so, dass es mir total gut geht damit und dass es den beiden auch total gut geht damit. Die können anrufen, wenn sie irgendeine Frage haben. Die haben Spaß an der Arbeit. Die sind nicht mit der Frage konfrontiert, was sie jetzt gleich alles anders machen müssen, weil es da vorher nur schlecht war. Und das ist gelungen und das finde ich toll. Das finde ich toll und das macht mich ehrlicherweise auch stolz, dass das so funktioniert hat.
Und lebst du auch damit, wenn die eben dann doch Sachen anders machen?
Total. Total. Es ist wirklich, ich sage immer, ihr dürft es machen, wie ihr wollt. Probiert euch aus, wir haben uns auch ausprobiert.
Also habt ihr das aktiv auch so besprochen? Okay.
Ja.
Was ist dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz einsteigen?
Mein Tipp ist, sich in diesem wirklich ganz wunderbaren Verband eine Aufgabe zu suchen, an der man richtig Spaß hat, weil ich der Meinung bin, dass Ehrenamt heute bedeutet, dass es muss mit Freude verbunden sein, weil dem Ehrenamt, so wie es heute ist, einfach eine wahnsinnig hohe Verantwortung zukommt. Vollkommen egal, wie groß der Umfang ist, den man da ehrenamtlich reinsteckt. Die Verantwortung ist immer gleich groß, weil man einen wirklich wahnsinnig wertvollen Beitrag leistet. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich Spaß dran hat. Es muss Spaß machen. Das heißt nicht, dass alles golden ist. Auch da hat man sicherlich mal einen Tiefpunkt oder nervt einen irgendwas, das Normalste der Welt. Aber insgesamt muss es Spaß machen. Und wenn man neu dazukommt, glaube ich, muss man Energie drauf investieren, für sich dieses Feld zu finden, wo man sich tatsächlich entfalten kann und eben sein ehrenamtliches Potenzial zur Verfügung stellen kann.
Danke dir fürs Teilen. Und ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir über das BZB sprechen.
Danke dir, hat total Spaß gemacht.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.